Andi?
Arne, hey,
Habe ich lang nicht mehr gesagt, ne,
Andi? Ja, ich habe, genau, ja, lang nicht mehr gehört. Wie geht's dir,
ne? Ja, pass auf, ich habe was für dich.
Okay.
Ja?
Ja.
Aufgepasst, ja?
Ja.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber alter Sack, Happy Birthday to you, nachträglich.
Ja, ich habe dich das mal aussingen lassen, damit du auch da komplett durch musstest. Ich habe aber allerdings in dem Moment Mute gedrückt. Ich hoffe, das war okay für dich.
Es ist so viel passiert. Wir haben so viel zu besprechen. Wir haben ja eine Ewigkeit. Also du hast, glaube ich, noch mit so einem anderen Podcast.
Ja.
So, natürlich weit, weit Welten weg von uns, ein bisschen noch produziert. Aber wir haben jetzt sehr lang, bis auf so ein kurzes Intermezzo, das es uns noch gibt, haben wir ja uns sehr lang nicht gesprochen. Es ist so viel aufgelaufen.
Du, ich bin total, ja, ich bin voll mit Worten, die ich irgendwie loswerden muss heute. Ich habe jetzt seit 17 Tagen tatsächlich nicht mehr gepodcastet. Ich muss nur noch mal lernen, wie das geht mit dieser Sprache, Worte hintereinander.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich anstrengend. 17 Tage, so lange habe ich seit 7 Jahren, glaube ich, nicht gepodcastet. Und deswegen, also ich bin heiß. Ich muss auf jeden Fall ganz, ganz viele Worte loswerden. Ich bin gespannt, was uns denn alles so erwartet in dieser Folge, denn ich habe ja 5 Folgen von X-Men 97 gesehen und ich glaube, wir werden über die meisten dieser 5 Folgen auch reden. Vielleicht sogar über alle. Wer weiß das schon so genau? Das
könnte sein. Dann würde ich sagen, hauen wir richtig rein und starten.
Hauen wir richtig rein und starten.
Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe, immer noch in der Phase 5, heute an der Gebrauchsanweisung.
Arnor Gasser.
Ja, und Andreas Dohm, denn wir sind Experten für die X-Men und alle lieben uns dafür, dass wir Experten für die X-Men sind.
Schön, dass du die Stakes direkt niedrig ansetzt.
Also
ein Traum.
Ich weiß dann alles.
Ihr noch mal durch,
ich weiß alle alles.
Jetzt,
von Trish Tilby über das Shi'ar-Imperium, über ich muss mal kurz meine Notizen hier durchlesen. Die Prime Sentinels, die normalen Sentinels, Oliver Trask, Bastion. Ich weiß alles. Ich kann euch alles erzählen. Fragt mich nur. Ist wirklich gar kein Problem.
Ich bin gespannt, was gleich passiert, wenn wir darüber sprechen. Ihr merkt schon, wir sind wieder da. So, ne?
Ja,
das ist schön. Wir freuen uns, glaube ich, beide sehr, dass wir endlich wieder lang miteinander reden können. Wir haben jetzt einfach so lang, außer über Instagram-Postings und sonstige Dinge, nicht so viel Kontakt gehabt auch. Das ist jetzt sehr schön, dich wieder zu hören auf jeden Fall. Und wir werden nebenher noch über X-Men später reden. Und ja, ich glaube, wir halten das Niveau, dass es auch noch andere Menschen gibt da draußen, die wesentlich mehr wissen, vor allem von dem, was in den 90er Jahren war. Aber wir werden das hinkriegen.
Ich war 17 Tage lang in einem Kloster in Tibet und habe mir von jemandem das gesamte X-Men-Imperium erzählen lassen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich kann das jetzt alles. So. Also, die ganze Kritik, die perlt an mir ab heute, ne? Also, weil wir haben so ein bisschen Kritik bekommen, ne? Also, so zum Beispiel bei Instagram und sowas, ne? Dass wir ja keine Ahnung haben, dann sollen wir doch die Fresse halten, ne?
Das ist mir. Viele nette Nachrichten noch.
Ja, genau. Also, ich wollte.
Zugeschüttet mit Liebe.
Ich wollte jetzt gerade mal das Negative abhandeln, um dann auf das Positive einzugehen. Aber ich muss ja recht geben, ne? Wir haben in der letzten Folge, ne, da hatten wir beide schlechte Tage. Da haben wir uns nicht so gut bei den X-Men ausgekannt. Heute ganz anders. Ganz anders. Ich bin heute so fit in den X-Men, als würde Madripoor noch existieren, sage ich dir.
Schön. Ich würde jetzt fast das Geplänkel überspringen, was wir immer zu Anfang hier machen, aber eigentlich habe ich viel mehr Bock zu erfahren. Andi, es ist jetzt, gut, wir hatten diese kurze Zwischenfolge.
Ja.
wo wir erzählt haben, dass wir noch leben, aber das Leben halt uns, vor allem mich ja, sehr quasi in Schach genommen hat. Jetzt sind wir ja da. Ich glaube, wir haben jetzt fast 2 Monate nicht aufgezeichnet. In 3 Sätzen. Mhm. Was ist passiert?
In 3 Sätzen?
Ja, in deinem spektakulären Leben.
Okay.
Alter Sack.
Ja, ich hatte auch Geburtstag, genau, ich bin alt geworden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, weil ich habe ja gar keine Geburtstagsgeschenke von der Einfach-Marvel-Community bekommen. Ne? Deswegen, ich möchte jetzt auch niemandem irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, dass sie alle meine Geburtstage vergessen haben.
Du kriegst noch eins von mir.
Oh.
Ja, genau,
du konntest zu meiner großen Geburtstagsparty, ne? Konntest du leider nicht erscheinen, weil du dich gegen Krankheiten schützen musstest. Ist das Kurzfassung?
Ja, es gab 2 runde Geburtstage an einem besagten Wochenende und ich dachte, es wäre eine ganz großartige Idee, an dem Freitagmorgen vor diesem Wochenende.
Runde Geburtstag, hast du mich gerade fett genannt? Gott. Mal weiter.
Ich habe dann gedacht, es wäre eine großartige Idee, wenn ich einfach am Anfang dieses Wochenends, am Freitagmorgen noch schnell zum Arzt gehe und eine dringend notwendige Impfauffrischung eines bestimmten Impfstoffes mache.
Ja.
Das hat dazu geführt, dass ich so ab dem Nachmittag dieses besagten Freitages eine Impfreaktion hatte, die sich mittelschwer weiter auswirkt über das ganze Wochenende, dass ich beide runden Geburtstage nicht teilhaben konnte. Also nicht teilnehmen konnte. Das war,
weißt du, Arne, so
selten,
aus Infektionsschutzgründen nicht zu Partys kommen, das ist voll 2021, muss ich dir echt mal sagen.
Aber echt bescheuert. Ja, tut mir immer noch leid, aber du kriegst noch ein Präsent. Also du kriegst ein Präsent, was irgendwie connected ist zu Einfach Marvel. Ohne jetzt den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern Druck verspüren zu lassen, dass sie nicht vielleicht jetzt noch irgendwie schnell was schicken.
Bekomme ich vielleicht ein Porträt von Bolivar Trask, vielleicht aus der X-Men-Fassung Days of Future Past, wo er damals von Peter Dinklage gespielt wird?
Ich bin maximal beeindruckt, dass du jetzt schon quasi komplett dir von ChatGPT.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe eben noch Bilder gesehen von Bolivar Trask, also beziehungsweise von Peter Dinklage als Bolivar Trask.
Mhm. Ja, was war noch neben deinem Geburtstag?
Was war noch? Ich bin ja in Berlin gewesen, deswegen habe ich diese schöne Nummer gemacht mit Fragen im Zug beantworten. Das war eine schöne Geschichte.
Das war sehr lustig. Ja. Ich habe das am Rande mitbekommen, ja.
Ja, und dann kam irgendwann die Frage, was ich denn von Marvel halte. Da war leider vorbei. Also da war ich leider schon angekommen in Berlin. Ne? Das ist ärgerlich. Habe ich nicht mehr beantworten können.
Ongoing Story in diesem Podcast. Ich werde es auch versuchen rauszufinden, Leute.
Ja. Wir werden sehen.
Genau. Du bist noch Lehrer aktiv, weil es noch keine Sommerferien.
Ich bin noch aktiver Lehrer, ja. Heute Morgen habe ich noch geguckt, da war ich aktiver Lehrer. Ja, genau. Aber es sind noch ungefähr 2,5 Wochen. Das heißt, also wir werden schon wieder kleine Probleme bekommen, ne? So kleine Produktionsprobleme. Denn also nächste Woche können wir noch was aufnehmen, ne? Und danach die Woche vielleicht auch noch. Ja, ziemlich sicher. Aber danach die Woche, wenn wir da an unserem normalen Aufnahmetag, es gibt einen normalen Aufnahmetag im Hause Einfach Marvel, wenn wir da aufnehmen wollten, dann bin ich ja schon on the road again.
Ja, wir haben so grobe Ideen, wie wir das lösen.
Ja, genau.
Aber
ja,
da verraten wir noch nicht zu viel. Wartet ab. Ich muss natürlich jetzt fragen, als alter Bayern-Fan, wie sehr hast du gejubelt an dem Abend, an dem ein gewisser Borussia Dortmund-Verein nicht die Champions League-Pokal Sieg.
Ich habe an diesem Abend wirklich sehr, sehr gejubelt. Das hatte allerdings überhaupt nicht mit Fußball zu tun. An diesem Abend habe ich einen Livecast in Köln gemacht und habe deswegen dieses Spiel überhaupt nicht gesehen. Es hat mich aber ehrlicherweise auch nicht so richtig interessiert, weil es sind beides keine so richtig sympathischen Vereine. Aber ich habe das Ergebnis mitbekommen und habe es zur Kenntnis genommen. Und ehrlicherweise, also wenn manchmal so Mannschaften gegeneinander spielen, bei denen ich weiß, dass sie erstens keinen besonders guten Fußball spielen, beide übrigens, ne, das möchte ich ja, also Real Madrid hat ja irgendwie in den letzten 10 Jahren, Entschuldigung, wir müssen kurz über Fußball reden, Real Madrid hat irgendwie in den letzten 10 Jahren 37 Mal die Champions League gewonnen, ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, aber es war irgendwie möglich, aber sie spielen halt immer Scheißfußball, das muss man ehrlicherweise sagen, sie warten immer so lange ab, bis alle anderen kaputt sind und dann machen sie irgendwie 2 schnelle Bälle und gewinnen das Spiel. Das passiert irgendwie seit 10 Jahren und es nervt. Und Dortmund, naja gut, jetzt haben sie ihren Trainer rausgeschmissen. Nein, Entschuldigung, er hat sich neu orientiert. So, das hatte schon einen Grund, denn Dortmund hat halt auch wirklich seit 2 Jahren jetzt richtige Grütze zusammengespielt. Sie waren halt zwischendurch mal in diesen Pokalwettbewerben erfolgreich. Das heißt, da haben irgendwie 2 Mannschaften gegeneinander gespielt, die mich weder von der Sympathie her anzecken, noch irgendwie von der vom fußballerischen Können. Ja, also Einzelspieler von Real Madrid, großartig. Einzelspieler von Dortmund, meh. So, das ist irgendwie, das war alles nicht so, das hat mich alles nicht so interessiert, ehrlicherweise.
Ich lasse es einfach mal über mich ergehen.
Ne? Aber ich bin jetzt ein bisschen im EM-Fieber, also nicht so wie früher. Früher habe ich wirklich jedes einzelne Spiel geguckt. Dann hat mich so ein bisschen diese Länderspielnummern, haben mich so ein bisschen verloren, weil diese Organisationen auch so windig sind und dann wurde es in ganz komische Länder oft vergeben oder sowas. Aber jetzt gerade ist ja in Deutschland, damit kann ich irgendwie noch leben. Auch wenn es ganz seltsam, Entschuldigung, ich muss ganz viele Worte verlieren. Als ich in Berlin war, ne, habe ich mich gewundert.
War schon EM.
Ja, der war noch nicht EM, das war irgendwie so 2 Tage vorher. Und dann bin ich dann zwischen dem Reichstag und dem Kanzleramt quasi über diese Wiese gegangen, beziehungsweise ich konnte nicht über diese Wiese gehen, weil diese
ganze. Das ist ein Adidas-Stadion.
Das ist crazy, so. das ist, also nicht ein reines Adidas-Stadion, sondern das ist die Sponsorenwiese. Im Zentrum unserer Demokratie stehen die Sponsoren von Visit Qatar über Adidas, über Hisense, über, Entschuldigung, ich mache gerade Werbung für diese Firmen, bin ich bescheuert? Also auf jeden Fall ganz schräg. Wie, warum? Why? So. Naja, genau. Aber der tolle Fanmeile ist da aufgebaut vor dem Brandenburger Tor. Das ist schon irgendwie schön. Da haben alle auch irgendwie sehr, sehr nett miteinander gefeiert. Das war sehr, sehr schön. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ich bin ein bisschen im EM-Fieber und ich habe eben ein ganz, ganz tolles Spiel gesehen. Dann wisst ihr auch, an welchem Tag wir aufnehmen, nämlich unmittelbar, bevor ihr diesen Podcast hört. Entschuldigung, ich rede wirklich sehr, sehr schnell.
Ich höre einfach zu.
Türkei gegen Georgien. Und ich hätte gedacht, das ist bestimmt ein Scheißspiel, weil es ist halt Türkei gegen Georgien. Aber es war richtig gut. Es war vielleicht das beste Spiel, was ich bei dieser EM bisher gesehen habe.
War das denn ein Wasserballspiel oder nicht? Weil ich habe jetzt hier so in den letzten 2 Stunden relativ viel Regenwasser in Köln runterkommen sehen.
Ja, in deinem Hintergrund rauscht es auch. Ich weiß nicht genau.
Ja, es regnet halt immer noch, ja.
Genau, und unser Audiomaster filtert das wahrscheinlich raus, aber ich höre es zumindest. Ja, also es hat schon geregnet auch. Ich weiß gar nicht, wo das Spiel war. Doch, in Dortmund war es, genau. Das Stadion ist ja ganz nett. Es hat sehr geregnet in der zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit ging es dann irgendwie. Aber es war einfach ziemlich, ziemlich gutes Spiel. Die haben da immer so ein paar gute Leute, also sowohl Georgien als auch die Türkei. Und das hat Spaß gemacht, wirklich.
Muss man schön. Ja. Sehr gut. Ich habe es nicht gesehen, aber.
Was hast du denn schon gesehen bei dieser Europameisterschaft?
Ich habe, glaube ich, ich hatte ein sehr entspanntes, ruhiges Wochenende. Nach jetzt sehr vielen Wochen, die ja sehr wild waren und sehr viel und sehr viel zu tun und viel auch Familie irgendwie an Ereignissen und Events drumherum in der Freizeit und das wurde dann ja irgendwann zu viel. Und das hatte ich ein entspanntes Wochenende, weil ich quasi Strohwitwer war.
Aha.
Also quasi allein at home für ein paar Tage. Und da habe ich relativ viel geschlafen und wenn ich nicht geschlafen habe, lief Fußball. Mhm. Deswegen habe ich quasi alle Spiele am Wochenende gesehen. So. Ausgehend vom Deutschlandspiel. So. Und dann ab Montag nahm es dann wieder ab, weil dann musste ich auch wieder arbeiten. Und dann war die Familie auch wieder da. So. Dann hat man nicht mehr so viel Zeit zu gucken. Aber ich werde natürlich morgen, also ihr hört ja schon, wann wir aufzeichnen an diesem Dienstagabend. Aber wenn dann am Mittwoch wir erscheinen, ist ja abends so ein, also das zweite Spiel abends ist ja dann Deutschland gegen Ungarn und da werde ich mich wohl auf irgendeiner Fanmeile hier in Köln wiederfinden.
Ah ja, das ist, ja, okay. Ist also, für mich
wenn das Wetter mitspielt.
Irgendwie in diese Fanmeilen zu gehen, so viele Menschen aufeinander, das ist für mich ein bisschen schwierig.
Ich will das, das hat einen Grund, ich will, weil ich glaube, warum sind die Schotten nicht morgen nochmal in Köln, kann das sein? Weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall ist die WM 2006, an der ich sehr gute Erinnerungen habe, ist die aber so von der ganzen Fan und dem, was in den Städten passiert, an mir vorbeigegangen. Schlichtweg, weil ich zu der Zeit ja in Bayreuth gelebt habe. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen das. Wir haben hier jedes Jahr schon mal durchgespielt, wo wir überall waren.
Aber die Deutschlandspiele werden noch bei den Wagner-Festspielen bestimmt gezeigt worden sein.
So, und ich war halt die ganze Zeit in Bayreuth und das war auch ganz toll da in der Studentenstadt. Aber ich war halt nirgendwo, wo sonst die Spiele waren. Das heißt, so diese diese Stimmung mit den internationalen Gästen und so, das ging voll an mir vorbei. Mhm. Und also ich habe das jetzt schon mitbekommen, das ist schon lustig in Köln, wenn hier so diese Fangruppen durchziehen, ja, also wenn es nette, sympathische Fans sind. Ich brauche jetzt also nichts gegen Serbien, aber was da wieder passiert ist zwischen den englischen Fans, vor allem aber ausgehend ja anscheinend von den serbischen Fans, das brauche ich jetzt nicht, wenn da irgendwie Hooligans aufeinander losgehen. Aber wenn du halt so, also ich habe das mitbekommen bei den Schotten, die am letzten Samstag ja, glaube ich, hier waren, das war schon mega lustig. Und eine richtige Stimmung und eine schöne Stimmung in der Stadt. Und wenn ich dann so Bilder sehe, wie die Niederländer da irgendwie ganz Hamburg quasi kaputt hüpfen. Und also das macht schon Spaß. Und das will ich dieses Jahr ein bisschen mehr mitkriegen. Ich werde auch hier und da mal in eine Stadt fahren, wo dann Spiele sind, einfach so mit ein paar Freunden, um so ein bisschen dieses WM-Feeling oder EM-Feeling mit den vielen Gästen aus Europa irgendwie mitzukriegen. Da habe ich Bock drauf. Deswegen bin ich morgen unter anderem auch auf Jück
quasi. Jupp. Ja, ich kann das Spiel morgen noch nicht mal sehen, weil ich einen beruflichen Termin habe. Aber hey, ich finde es, also erstmal muss man natürlich sagen, wir unterscheiden zwischen Hooligans und Fans. Ne? Also ich glaube, serbische Fans sind wirklich auch sehr, sehr nett.
Ja, nur es vielleicht ging aber, nicht aber ich habe halt
die
gesehen.
Dieses Straßencafé auseinandergenommen haben, zusammen mit den englischen Hooligans. Aber du hast völlig recht, so eine friedliche Stimmung in der Stadt ist irgendwie dann ganz schön. Eine friedliche Stimmung zu Hause ist aber auch ganz schön. Ich muss dir aber noch von letzten Freitag erzählen. Ne? Also wir kommen irgendwann über zu diesen Nerd-Themen. Ne? Und hier ab nach Madripoor und was macht eigentlich Theodorus Ross in Captain America da? So, werden wir alles drüber sprechen. So, aber jetzt nochmal ganz kurz. Letzten Freitag, ich muss ja nochmal ein bisschen eine Lanze für meine Deutsche Bahn brechen. Ne? Ich bin ja hingefahren nach Berlin. 3 Minuten Verspätung bin ich in Berlin angekommen. Großartig, ne? Also man muss immer sagen, die Strecke Frankfurt-Berlin durch schöne Thüringen, die ist wirklich, wirklich großartig und da lasse ich gar nichts dran kommen. Aber Rückfahrt, ne? So. Mhm, ja. Da bin ich dann auch wieder über Frankfurt gefahren und auch gar keine Verspätung.
Du meinst also das Ruhrgebiet.
Ich meine das Ruhrgebiet, richtig, genau. Ich mag auch keine Zugteilungen haben, deswegen ich fahre immer über Frankfurt. Das ist irgendwie insgesamt, glaube ich, 20 Minuten länger, aber dafür die wesentlich schönere Strecke und meistens auch günstiger. Und hast irgendwie mehr das Gefühl, in Bewegung zu sein. So, egal. Ich bin in Frankfurt angekommen und mein Anschlusszug, der dann Richtung Köln gehen sollte, hatte 83 Minuten Verspätung. So. Oh. Und es war ein bisschen getimed, weil ich sollte so um 10 nach 8 irgendwie an der Stelle sein, wo ich mein Auto stehen hatte. Und dann hätte ich es gerade noch irgendwie zu einem Freund geschafft, um da irgendwie das Deutschlandspiel zu gucken. Das hätte ich natürlich mit diesen 82 Minuten Verspätung nicht mehr geschafft. Dann bin ich dann irgendwie so zu einer Zugführerin gegangen, die einen Zug leitete, der in Richtung Frankfurt Flughafen ging. Weil von Frankfurt Flughafen gab es dann noch eine andere Verbindung nach Köln, mit der ich dann relativ schnell wieder da sein konnte. Und habe die dann gefragt, ja hier, ich weiß, meine App steht hier nicht, dass die Zugbindung aufgehoben ist, aber ich würde gerne dieses Spiel sehen. Kann ich vielleicht mitfahren für eine Station? Ja, ja, kein Problem. Ne? Der war völlig leer, der Zug, das war wirklich kein Problem. Dann war ich in Frankfurt am Flughafen, bin da wieder zum Zugführer gegangen, habe gesagt so, leider steht auch in meiner App, dass dieser Zug hier sehr, sehr voll ist. Ich weiß, aber ich würde gerne mitfahren, weil ich würde gern zu diesem Spiel. Ne? Und er so, aber kein Problem, komm rein. Ne? Ich also schön reingegangen, bin hier in dieses ins Bordbistro gegangen, weil ich gedacht habe, okay, dann nehme ich niemanden Platz weg. Ne? Wenn ich im Bordbistro sitze, saß dann irgendwie auf so eine Halbbank, ne, die gibt es ja da vor der Theke, kommt der Zugführer vorbei, ne, bleibt bei mir stehen, guckt mich an und sagt, sag mal, willst du ein Bier? Geht da hinter diese Theke, geht mir ein eiskaltes Paulaner holen, ne, stellt mir das auf den Tisch und sagt so, kannst du schon mal vorglühen, ne? Super! Wirklich, wirklich, da habe ich da mit meinem Paulaner im Bordbistro gesessen, in einem Zug, für den ich eigentlich keine Fahrkarte hatte. Alles natürlich geregelt durch die MitarbeiterInnen der Deutschen Bahn. Ganz, ganz großartig. Dann kam nachher irgendwie noch so ein Typ vom Bordbistro vorbei und hat mit so einer riesen Schale voll mit Schokolade, ne, da hat er so, nimm dir zwei, ne, habe ich schon sofort irgendwie hier so
wie,
zwei.
Wie hast du die alle kennengelernt? Was hast du denn gemacht?
Ich weiß nicht, also ich war nett zu denen.
Ist der Zugführer da zu jedem gegangen und hat gesagt, der Andi da, der müsste nett zu sein, der ist wichtig.
Ich weiß nicht, ich war nett zu denen und die waren nett zu mir. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die kriegen immer sehr, sehr viel Frust ab und deswegen haben die dann irgendwie so einen schlechten Ruf oder sowas. Aber zu mir sind die immer alle unglaublich nett. Und der war wirklich, der war super nett. Der hat erst mir noch zwei Schokolädchen gegeben, dann war da irgendwie am Nebentisch, war da noch so eine Familie, so eine Ich würde jetzt mal sagen, boah, Albanisch vielleicht, weiß ich nicht genau. Also die Sprache habe ich irgendwie so da verortet. Auf jeden Fall sprachen die gar kein Deutsch, ein bisschen Englisch. Und dieser Bordbistro-Mitarbeiter sprach Deutsch und sonst nichts. So. Und aber er wollte irgendwie, da war so ein kleines Mädchen dabei, keine Ahnung, irgendwie 6-7 Jahre alt oder sowas, und er wollte diesem Mädchen klar machen, dass sie sich ganz viel Schokolade nehmen darf, ne? Und dann hat das irgendwie nicht vermittelt bekommen. Und dann hat er aber diese riesen Schale, die er in der Hand hatte, hat er auf den Tisch gelegt, ne? Und dann die Bewegung gemacht, hat er mit beiden Händen quasi so in die Schale gegriffen und hat dem Kind gesagt, so musst du das machen, so. Und dann hat das Kind das auch gemacht und danach war ein Kind, glaube ich, den gesamten Abend sehr, sehr glücklich und voll mit Zucker. So.
Genau, die Eltern fanden das so semi-toll.
Nee, die fanden das auch irgendwie total süß. Das war wirklich, also random acts of kindness, weißt du, das hat die Bahn jetzt wahrscheinlich ein paar Cent gekostet oder das Bier, das sie mir gegeben haben, hat die vielleicht noch 1 Euro gekostet. Aber ich muss sagen, ich mache sehr, sehr viel Werbung für diese Deutsche Bahn, weil das war einfach, allen ging es gut. Nach diesem Erlebnis ging es allen Menschen gut, die in diesem Waggon saßen.
So. Das freut mich sehr, das klingt ja toll.
Ja.
Ich gebe der Bahn auf jeden Fall nochmal eine Chance. Ich glaube, ich muss am Donnerstag wieder mit der Bahn fahren. Ich hoffe, das wird gut.
Du fährst Köln-Berlin wieder, oder was?
Nee, ich fahre Köln-Mainz.
Köln-Mainz, oh, das ist eine schöne Strecke. Köln-Mainz ist ja über Frankfurt. Dann die ICE-Strecke Köln-Frankfurt, die ist wirklich schön und schnell und fährst du hier schön mit 300 km/h. Ja.
Ich weiß, ich kenne die wohl, also ja.
Ja, aber vielleicht unsere HörerInnen nicht, wir hören ja noch ein paar Leute zu. Das muss man einfach mal kurz sagen.
Wir machen das ja gar nicht für uns.
Wir machen das ja nicht nur für uns. Ne? Also liebe Leute, die Strecke Köln-Frankfurt ist wirklich eine ganz, ganz tolle. Frankfurt-Berlin ist auch eine ganz, ganz tolle. München-Berlin ist auch ganz toll. Das Problem ist aber Köln-Berlin, die Direktverbindung, die ist ein bisschen doof. So. Da muss man auch, doof. Da muss man auch in Wolfsburg halten.
Ich würde sagen, wir haben, ja, bist du soweit erstmal jetzt warm geredet?
Warm geredet bin ich. Also ich bin noch nicht ausgeredet, aber ich bin auf jeden Fall warm geredet, ja.
Wir haben noch einiges vor uns. Leute, wir werden jetzt gleich loslegen. Wir fangen mit Feedback an.
Ja.
Es gibt Feedback und es gibt Insta-Feedback, weil ihr habt die es mitbekommen haben, wir haben ein bisschen Insta-mäßig gezaubert und ihr habt vor allem mitgezaubert. Wir haben News. Es hat sich ein bisschen was angehäuft. So, die wichtigsten Sachen hauen wir raus. Und dann reden wir über das große, lange Finale von X-Men 97.
Ja.
Wo Andi gleich auftrumpfen wird, dass er mehr weiß als ich. Ich bin sehr gespannt. Wollen wir anfangen mit
Kannst Feedback? Du dir erklären, warum sich Roberto und Jubilee dann plötzlich der falschen Seite angeschlossen haben? Guck mal, weißt du? Solche Fragen,
die werden wir gleich diskutieren. Hat sich doch gar nicht der falschen Seite angeschlossen.
Doch.
Nein.
Nee, stimmt. Es waren Rogue und Roberto.
Richtig.
Verdammt.
Geht schon, es geht gut los. Es geht wirklich on point los, würde ich sagen. Ich fang mal mit was an, was dir aktuell mehr liegt.
Okay. Also ich soll mit was anfangen, was mir aktuell mehr liegt. Okay, ich hab eine Ahnung, worauf du anspielst. Legen wir los.
Ey du, sag mal, was ist denn deine Meinung?
Feedback. Vielleicht mal erstmal ein kleines Meta-Feedback, denn der liebe Arne hat eine Frage gestellt bei Instagram und diese Frage wurde auch schon in unseren Kommentaren zu unserer Mayday-Folge diskutiert. Und zwar die Frage, welche der alten Folgen von den Serien sollten wir denn gucken?
So. Richtig.
Und da muss man sagen, das ist ein bisschen schlecht gelaufen. Das ist nicht nur in unseren Kommentaren schlecht gelaufen, das ist auch bei Instagram schlecht gelaufen, weil im Endeffekt waren die meisten Kommentare, also neben diesen Schwachsinnskommentaren, ja, guck doch einfach alles. Leute, Freude, nein. Es wird nicht passieren. So. Es wird allein schon deswegen, es ist hier gerade neu, die neue Game of Thrones Staffel hat angefangen, so, also hier House of Dragon. Also allein das muss man ja schon gucken. So. Anyway. Wird nicht passieren. Dann waren aber sehr, sehr viele Leute, die dann gesagt haben, naja, ihr müsst halt von jeder Serie den Piloten gucken. Finde ich einen interessanten Ansatz. Weil die Leute aber, glaube ich, so ein bisschen das glauben, dass dieser Pilot dann so anzeigt, dass man irgendwie dann mehr Bock hat, noch das andere Zeug zu gucken. Was hältst du davon?
Ja, ich habe das ja auch gesehen und dachte mir so, Es ist ja auch jetzt nicht immer so, dass die Pilotfolge die beste Folge einer oder die aussagekräftigste Folge einer Serie ist.
Ja, ja, denke ich auch eigentlich. Aber ich habe ja auch keine Ahnung von diesen Serien, die wir da, die es da auf Netflix gibt. Ne? Ja. Dann habe ich irgendwie noch, bei Daredevil gab es ein paar mehr Vorschläge, dann gab es irgendwie noch Staffel 1 Folge 3 und Staffel 2 Folge 4 habe ich da noch gelesen. Wären so Vorschläge der Daredevil-Serie. Allgemein wurde, glaube ich, die Daredevil-Serie so ein bisschen hervorgehoben, dass das nun wirklich die beste ist. Also mit Abstand die beste offensichtlich auch. Keine Ahnung.
Ja, also müssen wir ja eh auch genauer nochmal draufschauen, auch uns mehr mit auseinandersetzen, weil wir ja nun mal dann auch bald Daredevil Born Again im MCU sehen werden. Deswegen, ja, ich erinnere mich ja auch. Ich habe es halt, wie gesagt, auch nicht alles zu Ende geschaut bei Daredevil, aber ich habe auch große Sympathien und fand das, was ich gesehen habe, sehr gut. Wobei ich nach wie vor auch vor allem von der ersten Staffel, aber auch von den weiteren, ein großer Fan von Jessica Jones bin. Mhm. Wo ich vor allem die erste Staffel, also wirklich eine der besten Serienstaffeln, die ich, glaube ich, gesehen habe bis dato in diesem Kosmos. Deswegen, ich bin da eher noch mal mehr zu Hause als bei Daredevil.
Mhm. Ja, okay. Auch da kann ich leider nicht so richtig viel drüber sagen irgendwie, weil ich davon halt gar nichts gesehen habe. Aber wie machen wir es denn jetzt? Hast du einen Vorschlag? Wir können ja irgendwie so ein bisschen redaktionsmäßig hier gerade mal eine Entscheidung treffen.
Ja, wir haben so ein bisschen haben wir ja schon geredet über die nächsten Wochen. Wir müssen ja jetzt auch nicht vergessen, uns nochmal ein wenig auf Deadpool vorzubereiten und Wolverine. Das heißt, wir werden auch irgendwie nochmal, ob wir es gucken oder einfach nur recappen durch Recap-Videos, aber wir werden uns ja ein bisschen mit dann dem bisherigen Deadpool auseinandersetzen müssen in den kommenden Wochen. Ob wir jetzt vorher dann schon diese alten Serien aus dem Netflix-Kosmos dann einzelne Folgen uns anschauen, weiß ich nicht, aber wir werden definitiv 1, 2, 3 Daredevil, wichtige Daredevil-Folgen sehen, bevor es dann eben zu Born Again geht und wir werden dann bestimmt in dem Kosmos auch uns mal mit Jessica Jones, Luke Cage auseinandersetzen, mit jeweils vielleicht ein oder zwei aussagekräftigen Folgen. Wir haben ja noch einen dann längeren Sommer vor uns, bis es dann weitergeht mit Content.
Ja, genau. Zu diesem Sommer können wir vielleicht jetzt auch mal eine Frage stellen, liebe Arne. Denn es gab ja so ein paar Instagram-Fragen, die ich dann beantwortet habe, aber die hast du ja noch nicht beantwortet. Deswegen müssen wir vielleicht mal kurz durchgehen. Hau mal gerade raus. Bei den Marvel-Fragen. Erste Frage, kommen noch Deadpool 1 und 2 Besprechungen?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Das müssen wir mal entscheiden. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, ob ich jetzt noch so schnell die Zeit habe. Deadpool, wie war das denn? Du hast, glaube ich, Deadpool 2 gesehen oder halb gesehen oder so?
Ich weiß nicht.
Du hast einen gesehen.
Ich habe einen von beiden gesehen. Ich glaube, Deadpool 1 habe ich gesehen. Ja.
Und wir haben es ja hier schon häufig gesagt. Es ist jetzt nicht ganz unser Humor, glaube ich.
Ja. Ich würde trotzdem dir mal einen Vorschlag machen.
Ja.
Ich wäre bereit, beide zu gucken.
Am Stück. Ja, live. Mit Live-Kommentar. Wir machen es dann Reaction-Video.
Nein. aber ich wäre zum Beispiel, also ich bin ja wieder auch eine Woche allein im Urlaub und wenn ich allein im Urlaub bin, dann bin ich auch gar nicht so, also das ist oft meine Phase, in der ich so ein bisschen versuche, unsozial zu sein. Das heißt, gar nicht so viel mit Leuten zu tun zu haben. Und da kann ich mir dann abends auch mal vorstellen, irgendwie, dass ich mir so einen Deadpool-Film angucke. Und ich könnte mir vorstellen, auch beide Deadpool-Filme zu gucken. Ich würde die nicht en Detail besprechen, das hatte ich auch auf Instagram schon gesagt. Aber vielleicht mal so eine Folge Deadpool, was bisher geschah. Eventuell auch mit so einer kleinen Comic-Einheit. Eventuell können wir da auch noch mal so einen Comic-Experten dazu holen. Und dann haben wir so ein bisschen Vorbereitung auf diesen Deadpool and Wolverine-Film. Was hältst du davon?
Ja, das mache ich auch. Und dann werden wir, glaube ich, die beiden gucken, werden es dann einfach mal kurz durchgehen, besprechen im Vorlauf zum dritten Film. Und dann haben wir ja schon diesen dritten Film, den wir dann ja gemeinsam schauen werden. Das heißt, ihr müsst, auch wenn wir ein bisschen vielleicht was vorproduzieren oder wenn wir auch immer wir das machen, wir haben Ideen, werdet ihr noch nicht sofort bei Kinostart eine Besprechung von Deadpool, dem dritten Film, hören, weil wir beide dann, wenn du aus dem Urlaub zurückgekommen sein wirst, gemeinsam ins Kino gehen werden. aus dem Multiplex-Kino unserer Wahl dann wahrscheinlich ein kurzes Instagram machen und dann danach die Folge aufzeichnen werden, in der wir diesen Film besprechen.
Aber vielleicht, ich möchte es nicht versprechen, aber vielleicht kriegen wir es hin, dass wir ein Deadpool, was bisher geschah, zum Kinostart euch quasi geben, sodass ihr das hören könnt und dann ins Kino gehen könnt. Das ist ja auch so ein kleiner Service. Ne? So. Arne, ziemlich basic, aber auf welches nächste Projekt von Marvel freust du dich am meisten?
Wenn wir auf dieses Jahr noch schauen, das ist blöd, weil wahrscheinlich, man weiß ja nicht genau. Also ich freue mich schon, glaube ich, auf Agatha All Along. Okay. Also das, was im Mitte September ja losgehen soll, wird, weil ich, das glaube ich, spreche ich dir jetzt ja auch, also ich glaube, das würdest du unterschreiben, Catherine Han war einfach richtig gut in WandaVision. Die Figur war interessant, spannend. Ich bin gespannt, was sie daraus machen, ob das jetzt eher auch wieder lustiger wird, ob es ernst wird, ob es tragisch wird. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, weil wir uns jetzt auch nicht mehr damit beschäftigt haben. Und außerdem bin ich auch nicht mehr durchgestiegen nach all diesen Namensänderungen. Und ich bin aber sehr gespannt, was sie da machen. Und ich freue mich ehrlicherweise, wieder in diesen Kosmos einzusteigen, weil ich habe irgendwie, weil wir Catherine Han wieder haben, als Agatha, weil es irgendwie aus diesem Kosmos rund um WandaVision kommt. Und ehrlicherweise, da war die Welt noch schön beim MCU.
Ja, ich habe da ein bisschen Sorge, weil es so viele Änderungen des Titels gab irgendwie. Das wirkt immer so ein bisschen so, als würden sie das Konzept mehrfach umgeschmissen haben. Aber das ist jetzt auch eine böse Unterstellung, die ich überhaupt nicht so weitertragen möchte. Aber ich habe deswegen so ein bisschen Sorge. Ich habe Thunderbolts ja geantwortet, weil mich die Truppe tatsächlich so ein bisschen mehr interessiert. Interessante Charaktere. So, wie viel Bock hast du auf weiteres aus dem MCU?
Das da habe ich gleich noch eine News, glaube ich. Nee, habe ich nicht.
So Thunderbolts?
Nee, habe ich nicht.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gehypt seid ihr auf Deadpool? Ich habe 3 geantwortet. Was sagst du?
Einfach, dass ein Kinofilm wieder kommt, 5. Okay. Ich freue mich einfach, wieder ins Kino zu gehen beim MCU.
Ja, das stimmt. Das freue ich mich auch. Was ist euer Lieblingsfilm aus 2024? Hast du irgendeinen?
Aus diesem Jahr?
Ja.
Das läuft doch noch.
Ja, aber bisher. Es gab ja auch schon ein halbes Jahr. Ne? So.
Ich überlege gerade, ob ich dieses Jahr schon im Kino war.
Tja, ich auch nicht. Deswegen habe ich die Jim Henson Idea Man Story geteilt. Das war eine sehr, sehr schöne Doku, die Jim Henson Doku. Ich kann sie nur empfehlen. Es ist auf Apple TV Plus. Was wäre besser, mehr Serien oder wieder zusammenhängende Filme?
Wieder zusammenhängende Filme. Von mir aus auch Serien, aber macht's einfach. Macht es stringenter, macht es weniger, macht das besser und lasst es aufeinander aufbauen. Also wir haben gleich ein paar News, wo mir auch wieder einiges so aufgefallen ist, was mich gerade so stört. Und ich mich einfach freue, einfach wieder Charaktere also zu sehen, wie es weiter aufbaut, irgendwie in einem großen Ganzen klar zu sein, wo es hingeht. Also deswegen gerne wieder fokussiertere Filmwelt, unterstützt von mir aus durch ein paar gute Serien und bitte nicht wieder 10 Projekte pro Jahr. Wissen wir, kommt eh nicht mehr, aber.
Ja. Ja, gut, also zumindest jetzt nicht mehr, aber das kann ja auch sein, dass dann irgendwann neue Leitung bei Disney kommt und sagt, komm, schlachte das Zeug nochmal aus. Frage, welchen Charakter würdest du gern nochmal in einem eigenen Film, in einer eigenen Serie sehen?
Was hast du denn geantwortet?
Ich habe den Olivia Colman-Charakter geantwortet aus Secret Invasion. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr genau, wie sie heißt. Ich fand die auf jeden Fall spannend, die da hinkommt und erstmal foltert. So. Die könnte auch Hauptsache bei den Thunderbolts dabei sein irgendwie. Ja, genau. Also die habe ich geantwortet. Wie heißt sie denn nochmal?
Weißt du, was
Sonja ich lustig Falsworth, finde? Genau.
So. Was ich total lustig fände, wäre so im Stile von I'm Groot, so eine Mantis.
Oh ja, schön.
So einfach so Kurzepisoden mit Mantis. Ich finde das, glaube ich, das finde ich sehr lustig.
Zu Groot gibt es, glaube ich, auch gleich noch eine Info in den News, oder? Oder habe ich das heute falsch gesehen?
oh, war heute was? Das habe ich nicht. Dann kannst du die News raushauen.
Okay, dann haue ich die gleich bei den News raus. Ja, genau. Aber das waren so ein paar Fragen, die wir beantwortet haben. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann guckt doch mal regelmäßig in unser Instagram, da passieren witzige Dinge. Das war jetzt schon ein Teil davon, genau. Und ansonsten, die Leute haben in unserem Blog so ein bisschen was über X-Men 97 gesprochen schon. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, wenn wir das denn auch dann besprechen. Ganz spannend fand ich, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die in den Blog geschrieben haben, gesagt haben, naja, X-Men 97 gucke ich jetzt nicht. Ich höre mir eure Folgen dazu an. Das wird mir wohl reichen. Das entspricht tatsächlich,
halt deswegen, ja,
das entspricht nicht der gesamten Zuschauerschaft, wollte ich gerade nochmal sagen, weil die Quoten, glaube ich, wirklich gut sind. Also zumindest für eine animierte Serie. Ne? Also ja, genau.
Nee, das können wir ja vorwegnehmen. Das habe ich jetzt nicht in den News. Hätte ich sonst gleich für die Besprechung. Was können wir auch jetzt sagen? Es ist das Erfolg, also laut Rotten Tomatoes, ja, was ja im Endeffekt einfach eine Zusammenfassung ist dessen, was einmal die Kritiken machen und einmal wie so die Zuschauerreaktionen sind. Aber es ist halt faszinierend. X-Men 97 hat halt den Nerv von anscheinend sehr, 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 sehr vielen Menschen getroffen. Denn es ist das, also ist auf beides, was die Kritiken angeht und was die Zuschauerresonanz ist, ist es das bisher erfolgreichste Projekt von Marvel.
Von Marvel oder von Disney Plus?
Von MCU.
Das erfolgreichste Projekt vom MCU, das glaube ich nicht.
Es gibt kein anderes Projekt, was bessere Kritiken hat oder bessere Zuschauerbewertungen.
Okay, also ja, okay. Also von den Bewertungen her. Also ja, aber das Erfolgreichste ist es ja tendenziell nicht.
Ja, aber ich meine halt, also das ist das Projekt, was aktuell auf dem Platz einsteht.
Das ist halt ein krasses Millennials-Ding. Ne? Also das sind so wirklich die Leute, die da 96, 97 irgendwie vom Fernseher gehangen haben, die Millennials halt, ne? Die gucken das jetzt alle. Und die sind halt jetzt alle so alt wie wir irgendwie. Ne?
So. Ja. Und die freut das und die, die es nicht gesehen haben, denken manchmal so, okay, was passiert da?
Ja, zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so ein Gedanke, der da fallen kann. Genau. Aber vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback wieder an unterschiedlichsten Stellen. Auch vielen Dank, dass ihr so ein Verständnis gezeigt habt bei unserer Sonderfolge, dass wir mal so ein bisschen die Pause brauchten, um so ein bisschen neue Energie aufzubauen. Und ihr merkt hoffentlich, dass diese Energie jetzt wieder da ist. Jetzt wieder raushauen. Und es werden, also im Hintergrund arbeiten ja noch unterschiedliche Menschen für diesen Podcast, ne? Unsere gesamte Redaktion und das Marketing und die Social-Media-Abteilung und die Geschäftsführung und sowas. Und die arbeiten ja alle noch für diesen Podcast. Das heißt, da wird so viel Zeugs kommen, dass ihr werdet, also das ist ja unfassbar, was da alles kommt. So.
Ich bin gespannt. Ich finde das total spannend. Erzähl mir mehr.
Ich erzähl dir mehr, aber du erzählst mir erstmal mehr. Wir kommen nämlich in eine neue Kategorie. Und diese Kategorie, Moment, diese Kategorie heißt das hier.
News.
Diese Kategorie heißt das hier. Und dann kommt ein Jingle, in dem kein Wort gesagt wird. Das ist auch ja ganz, ganz großes Tennis, was ich hier gerade mache.
Man merkt, du bist richtig fit, ja, was ich bin, das Podcast angeht.
Genau, ich muss mich erstmal wieder einpodcasten. Das ist wieder diese Folgen nach einer längeren Pause. Ich meine, ich hatte sie lange nicht mehr, aber diese Folgen nach einer längeren Pause, da wird sehr, sehr viel geredet und sehr, sehr wenig gesagt. So, aber das soll in diesem Newsblog anders sein. Denn, Arne, du hast einiges mitgebracht. Also,
ich habe einiges mitgebracht. Du darfst irgendwann einfach reinhauen, das, was du von Groot mitbekommen hast, ja. Ich fange aber erstmal an. Also wir werden jetzt nicht alle News, die in den letzten 2 Monaten aufgeploppt sind, machen. Wir werden jetzt auf ein paar Highlights eingehen. Und ich fange mal einfach an mit eben der Filmpremiere, die wir in ein paar Wochen haben werden, Deadpool 3. Deadpool, Wade Wilson und Wolverine. Gibt eine ganze Menge, was da irgendwie rausgehauen wird. Und ich dachte mir so, ja komm Leute, 24. Juli ist die Premiere. Da sprechen wir dann in der Folge, wenn wir zum Beispiel uns Deadpool 1 und 2 irgendwie da kurz zusammenfassen und sagen, was passiert ist und wie wir es fanden. Und dann können wir da nochmal alles zusammenfassen, was da irgendwie an Gerüchten, an News noch jetzt irgendwie rumgeistert. Das machen wir also jetzt in ein paar Wochen. Deswegen werdet ihr dazu jetzt von mir keine großen Updates bekommen. Das Gleiche gilt für einen Film, der ja dann im nächsten Jahr ganz groß kommen wird, auch Captain America Brave New World. Auch hier, da gab es mal hier so ein paar nochmal Schauspielerhinweise oder Schauspielerinnen-Updates.
Das ist Santiago Esposito, ne? Ist ja, glaube ich, dabei, ne? Also hier der
ja,
der
da sind so einige Sachen und auch da werden wir zu gegebener Zeit dann nochmal drauf schauen, wenn wir da irgendwie näher an diesen Film rankommen. Ich finde, das macht jetzt keinen Sinn. Viel spannender ist ein Film, der noch lange Zeit nicht kommen wird. So, wir sind bei Blade. Wir erinnern uns, wir haben schon häufiger hier über das Projekt Blade gesprochen. Denn der neue Blade mit Mahershala Ali. Sollte jetzt schon, glaube ich, viermal kommen, ist es noch immer nicht. Er ist angekündigt worden 2019 und es geht nach wie vor nicht wirklich voran. Es schreibt mittlerweile der 6. Autor an dem Skript. Aktuell ist es Eric Pearson.
Pearson.
Der war auch bei Thor Ragnarok am Start. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Nachdem halt eben so Leute dabei waren wie Stacey Osei-Kufour, die bei Watchmen mitgeschrieben hat, Michael Starbury, der bei When They See Us mitgeschrieben hat, Nick Pizzoletto, True Detective, Michael Green, Logan, Bo DeMaio, den kennen wir aus dem heutigen Kontext, und eben jetzt Eric Pearson. Also mittlerweile sechs Autoren an diesem Skript beteiligt. Ist nie ein gutes Zeichen. Es gab jetzt schon 4 Starttermine. Der neue Starttermin ist eben für das nächste Jahr terminiert, am 5. November. 2 Regisseure wurden bisher genannt. Beide sind jetzt weg. Also es gibt auch keinen Regisseur. Der Agent von Mahershala Ali sagt mittlerweile, das ist die verrückteste Geschichte, die ich bisher im Filmbusiness erlebt habe. Keine Ahnung, ob Ali irgendwann auch abspringt. Mhm. Jetzt stichelt auch noch Wesley Snipes. Der hat den Blade ja mal gespielt in den Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Wie schrieb er doch bei X? Nicht, dass ich das selber bei X gelesen hätte. Ich habe es auf Filmportalen gelesen, die noch bei X sind. Wir können jeden dazu ermuntern, Ex zu verlassen. Blade, Gott, die Marvel-Leute suchen immer noch nach der Geheimzutat. Die Daywalkers lassen es so leicht aussehen, oder? Also er bezieht sich auf seine Marvel-Trilogie, Daywalkers etc. Aber wenn dann schon Wesley Snipes anfängt, Witze zu machen, dann ist es meistens nicht gut. Drehbeginn soll jetzt im Herbst sein. Wir werden sehen. Wir bleiben dran. Ich bin gespannt. Ja, läuft nicht so ganz gut bei Blade. Und wir werden sehen, ob wir nächstes Jahr sehen werden.
Ja, es ist irgendwie komisch, ne? Also es ist komisch, dass so viele gute Leute
da sind. Ist ja so ein toller Schauspieler, ne? Es ist so ein großartiger Hauptdarsteller, den sie da haben, aber nun ja.
Ja, gut. Mahershala Ali.
Ja, schwierig, ne?
Es ist wirklich großartig, aber ehrlicherweise auch ersetzbar. Also so großartig, wie er ist. Ich finde jetzt die Figur Blade. Also wenn Wesley Snipes sie so gut spielen konnte, dann können das auch andere Leute. Tut mir leid. Aber dann musst du wahrscheinlich noch nicht mal Mahershala Ali dafür haben, sondern kannst das vielleicht auch irgendwie noch anders besetzen. Also ich bin noch gespannt. Ich habe irgendwie schon Bock auf den Film. Vielleicht machen sie es ja auch zu einem Film, bei dem wirklich eine große Herausforderung für die Darstellenden da geboten wird. Dann bräuchte es vielleicht dann noch jemand. So, ja.
Wir sehen. Möchtest du kurz zu Groot oder soll ich weitermachen?
Ich glaube ja, dass ich mich bei Groot sowieso verguckt hatte. Ich hatte, glaube ich, irgendwie. Ach so. Ich habe bei Disney Plus irgendwie hier dieses Animationsding geguckt und dann habe ich plötzlich gesehen, dass es eine Serie Groot und Rocket, also Rocket und Groot angekündigt war, aber die ist ja schon von 2017. Deswegen, ich habe mich da wahrscheinlich einfach verguckt. Ich habe irgendwie gedacht, dass es neues Groot und Rocket-Zeugs gibt.
Ja. Wir gehen aber zum nächsten Film.
Ja, bitte.
Und kommen von Blade zu Avengers 5. Seines Zeiten hieß er mal The Kang Dynasty. Dieser Zusatz wurde ja bereits gestrichen.
Komisch.
Wir erinnern uns, warum. Auch wenn immer noch nicht so ganz klar ist, ob sie jetzt das mit dem Kang da irgendwie noch ausfaden, komplett jetzt ignorieren oder noch irgendwie weitermachen. Auf jeden Fall soll er nicht mehr der große Bösewicht sein. Auch dort ist die Regie eigentlich noch unklar, aber es verdichten sich jetzt die Hinweise. Ein gewisser Sean Levy wird wahrscheinlich Regie führen. Und dieser besagte Sean macht ja unter anderem auch Deadpool. Also man ist bei Marvel anscheinend so begeistert von dem, was da jetzt kommen wird in ein paar Wochen, dass man gerne möchte, dass er das Ding inszeniert und sogar das inszeniert, obwohl man die Produktion nach hinten verschieben müsste, weil Herr Levy hat eigentlich andere Verpflichtungen erstmal, nämlich der muss Stranger Things, die finale Staffel, produzieren und auch teilweise regieren. Mhm.
Was hast du von Sean Levy schon gesehen?
Ich erinnere mich an, hieß er Fall Guy?
Free Guy.
Free Guy, der war toll.
Ja, den fand ich auch ganz gut. Also zumindest für so einen Streaming-Film, den kann man ganz gut weggucken irgendwie, ne? Ja, ich glaube, ich ist auch fast das Einzige, was ich gesehen habe. Ich sehe gerade, dass er auch bei Arrival dabei war. Aber das ist ja ein Denis Villeneuve-Film. Das heißt, er war definitiv nicht Regisseur.
Weil es ein toller Film war.
Arrival war ein super Film, auf jeden Fall. Und ansonsten, keine Ahnung, was Sean Levy hier nachts im Museum. Rosa-Rote Panzer, ein Dutzend billiger. Das sind jetzt nicht so die
Der rosa-rote Panzer, nicht Panther, ja, Panzer. Genau. Das ist ein spannender Film.
Der rosa-rote Panzer, genau.
Toll. Ja. In der Hauptrolle Paul Panzer.
Richtig. Noah. Panzer, ich begrüße Sie. Nein, weiß ich nicht. Habe ich alles nicht gesehen. Aber wir werden sehen, was Sean Levy so kann, wenn wir uns demnächst Deadpool and Wolverine anschauen.
Eine Information habe ich noch zu Avengers 5, die so in den letzten Wochen aufkam. Die kam von Deadline. Und die hat mich, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich davor Angst haben soll. Deadline kolportiert, dass in diesem Avengers 5-Film über 60 MCU-Figuren ihren Auftritt haben sollen.
Ja.
Und ehrlicherweise, ich lasse das mal so stehen.
Ja, lass das mal so stehen.
Aber wir können über diese Tatsache oder diese Information, dieses Gerücht, dass dort über 60 MCU-Figuren kommen, sondern zur nächsten News kommen, die wir auch schon ein paar Mal hier hatten, nämlich es geht um Tony Stark, a.k.a. Iron Man. Wir haben ja häufiger schon gesagt, dass es so Gerüchte gibt, dass es irgendwie doch so aussieht, dass sie ihn irgendwie wieder reinbringen. Und jetzt hat sich, was heißt jetzt, also ist auch schon ein paar Wochen her, hat sich Robert Downey Jr. dazu geäußert mit dem Zitat: "Surprisingly open-minded ist er dafür." Also ich glaube, dann ist klar, wir werden Robert Downey Jr. in seiner Paraderolle als Tony Stark aka Iron Man dann wahrscheinlich spätestens, wenn nicht in Avengers 5, in Avengers 6 wiedersehen.
Ja, also ich meine, Robert Downey Jr. hat ja auch nach Avengers gar nicht mehr so viel gemacht, ne? Er hat Oppenheimer gemacht und ich glaube, es kommt jetzt irgendwann eine Serie von ihm. Aber
ja, man muss ja fairerweise sagen, dass die Leute vielleicht teilweise nicht so viel gemacht haben, liegt ja auch an so einer gewissen Zeit, wo es schwierig war, Filme zu produzieren.
Right, ja, okay.
Und Oppenheimer war ja auch ein langer Dreh.
Ja, und trotzdem gibt es Schauspielende, die seit 2019 mehr als 4 Projekte hatten, wovon eins ein Dokumentarfilm war und eins eine Miniserie, die gerade erst rauskommt.
Ne? Der ist aber auch scheißreich und einfach mega erfolgreich. Was soll denn? Der
duscht
die Sachen aus.
Das stimmt schon.
Nein.
Ja. Genau, also ich, gar kein Vorwurf, aber vielleicht hat er einfach Bock. Genau. Und hat nochmal ein bisschen Bock, auch Kohle zu verdienen. Ja. Auch das kann. Auch das
nicht, dass er das müsste, aber er hat Bock, ja.
Ja.
Wenn wir gerade schon über Agatha All Along kurz gesprochen haben, worauf mich ja sehr freue, bleiben wir mal im Dunstkreis von WandaVision und gehen zu Vision, denn das ist in der Zwischenzeit auch angekündigt worden. Es wird eine neue Serie geben, die den Titel, Arbeitstitel Vision trägt. Also es wird ein Comeback für Vision, diesen White Vision, den wir ja auch da gesehen haben. Da wird es irgendwas geben. Paul Bettany kommt zurück. Das freut mich sehr, weil ich immer sehr, sehr, sehr gerne ihn gesehen habe. Und das ganze Projekt soll Teil der Phase 6 ab 2026 werden.
Ja. Vision, bester Mann. Paul Bettany, bester Mann. Auf jeden Fall machen. Also ja, würde ich sofort unterschreiben. Paul Bettany ist auch erst 53. Das ist ultra krass, oder? Ich habe das Gefühl, Paul Bettany ist schon seit, keine Ahnung, 40 Jahren im Geschäft irgendwie. Naja, crazy. Okay.
Kommen wir zu einem Downer, für Marvel zumindest, der erfolgloseste oder besser gesagt der größte Box-Office-Flop 2023 nach Abzügen aller Sachen und etc., also das Minusgeschäft, das war im Jahre 2023 The Marvels, 237 Millionen US-Dollar Verlust.
Ja, das ist bitter. Es ist bitter, weil es unverdient ist. Also es ist wirklich unverdient. Dieser Film war wirklich nicht so schlecht, wie er dann abgeschnitten hat. Ja.
Ja, gefolgt von einem anderen Superheldenfilm aus dem anderen Franchise, nämlich DC, der zweitverlustreichste Film 2023 war The Flash.
Flash, aha. Ja, schade. Habe ich auch nicht gesehen.
Du hattest gerade, wo ich dachte, ich hätte News für dich für Thunderbolts, das stimmt gar nicht. Ich hätte noch News zu Fantastic Four, ist ja auch ein Film, den wir im nächsten Jahr sehen werden.
Ja.
Und da sind ja schon, ich weiß gar nicht, ob wir das schon so gesagt haben, es gibt ja einen hochkarätigen Cast, der jetzt da zusammengestellt wurde. Also die vier Fantastischen werden ja gespielt, einmal von Pedro Pascal.
Ja, den lieben wir alle,
den Reed Richards spielen. Wir werden Vanessa Kirby sehen als
Sue. Wir lieben Vanessa Kirby.
Storm, Sue Storm. Joseph Quinn spielt Sonny Storm und Evan Moss Buck. Wer ist nochmal
Joseph Quinn?
Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Und ich glaube, The Thing, Evan Moss Buck. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Den kenne ich jetzt auch nicht.
Evan Moss Backrack kennst du nicht, weil du die großartige Serie The Bear nicht gesehen hast. Und er ist natürlich einer der Hauptdarsteller von The Bear. Und Evan Moss Backrack ist einer. Also, man hasst ihn in The Bear, aber weil er es auch gut spielt. Also, er ist sehr, sehr anstrengend. Joseph Quinn kenne ich übrigens gar nicht.
Okay. Aber es ist da schon ein guter Cast. Und es sind noch weitere Darsteller dabei. Ich möchte noch einen nennen, den kennt man auch. Den muss man jetzt vielleicht nicht lieben wegen seiner politischen Einstellung, aber er ist einfach ein guter Schauspieler. John Malkovich.
John Malkovich hat eine politische Einstellung?
War der das nicht? Oder war? Nee, stimmt gar nicht. Ich verwechsel das. Oh, du hast recht. Ich verwechsel ihn mit ich komme gerade nicht drauf. Der hat doch mal bei irgendeinem Wahlkampf hat doch mal einen Schauspieler für die Republikaner.
Meinst John Voight, den Vater von
Nee, John Voight meine ich nicht. Der hat irgendeinen Schauspieler mal auf dem republikanischen Parteitag und das meine ich jetzt nicht, also Republikaner vor Trump kann man ja mit leben, aber Trump. Ja, es ist aber alles noch normaler, als was
es
jetzt
ist
normaler. Passiert.
Es ist sowas wie Demokraten, ja genau.
Einen Parteitag, da hat ein Schauspieler, ein konservativer Schauspieler, irgend so auf dem Parteitag, wo so bei der Inauguration, ich weiß gar nicht, ob es bei Bush war oder eben bei Trump, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da hat der mit einem Stuhl geredet.
Aber nicht John Malkovich.
Nee, du hast recht, es war ein anderer. Ich glaube Clint Eastwood, kann das sein?
Also Clint Eastwood ist auf jeden Fall Republikaner, das ist
Okay, wir driften ab. Ich nehme alles zurück.
Ich habe kurz gegoogelt, John Malkovich erklärt, warum ihm Politik gleichgültig ist. Ist nun auch nicht vielleicht die perfekte Darsteller gesagt, Obama, Trump, ganz egal. Ich glaube, es ist egal, als die Leute denken, ja, wir haben ja keine Diktatur. Also, das ist vielleicht auch nicht die absolut beste Einstellung, so, aber John Malkovich ist mir nicht als großer Trump-Fan bekannt und anyway, John Malkovich ist ein toller Schauspieler und wir lieben auch Being John Malkovich übrigens. Guckt euch diesen Film an.
Großartiger Film und wir lieben vor allem auch die Parodie in Saturday Night Live über John Malkovich von dem Typen, der diesen Killer spielt als Comedian. Wie heißt er denn? Weiß ich gerade nicht. Gebt einfach mal ein, Saturday Night Live, John Malkovich, großartig. Und ja, John Malkovich ist toll und der spielt da mit und da freuen wir uns alle drauf. Ich habe noch eine letzte Sache.
Aber für alle Menschen. Man muss das wirklich, damit es nicht so untergeht, ne? Also übrigens, Natasha Lyonne spielt auch noch mit, ne? Bei Fantastic Four, die auch großartig ist.
Ja, Natasha Lyonne, Paul Waterhauser, ganz viele tolle
Leute. Aber John Malkovich, Leute, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, schaut euch mal Being John Malkovich an. Ihr werdet ein bisschen verstört werden, aber es ist ein großartiger Film mit John Cusack vor allen Dingen. Über Puppenspieler, um es mal so zu sagen. und um ein Stockwerk, das in John Malkovich führt.
Und in einem, in einer Zwischenetage ist. Genau. Mehr verraten wir nicht.
Mehr verraten
und man
wir
landet,
nicht.
Und am Ende landet man immer irgendwie am Highway. Was macht eigentlich John Cusack?
Weiß ich nicht, zu wenig. John Cusack fehlt irgendwie noch im Marvel Cinematic Universe. Ne? John Cusack, ich mochte den immer sehr, sehr gerne, John Cusack. Der ist auch erst 57, der kann auch einiges machen.
Wir haben noch eine letzte News für alle Menschen. Okay, das
seit 2020 nichts mehr gemacht, John Cusack.
Ja, ich glaube, der ist auch raus, gefühlt. Also, es gibt noch eine News. Wer sich ab Mitte nächsten Monat für schlappe 4.000 Euro die Apple Vision Pro kaufen sollte, die es dann in Deutschland geben wird, kann dann, wenn er sie hat, ein exklusives What If an Immersive Story auf der Apple Vision Pro sich anschauen.
Okay. Naja, du warst ja immer schon begeistert.
Ich hatte sie schon auf. Ich habe sie auch vorliegen, weil wir haben sie schon aufgrund meiner Arbeitstätigkeit vorliegen. Und Leute, es ist natürlich klar, es werden sich sehr, sehr wenige Menschen für 4.000 Euro so ein Device kaufen können. Es ist eine Technikschau und ein Versprechen in das, was eventuell in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten irgendwie möglich sein wird. Aber ich glaube, ja, auch egal bei dem Preis, diese ganze Technologie, die dahinter steckt, dieses Vermischen von realen und virtuellen Welten, was ja die Apple Vision Pro oder im billiger auch die Meta Quest 3 von Facebook, also von Meta, irgendwie anbietet, solange diese Brillen noch aussehen wie Skibrillen, wird sich das jetzt auch nicht so auf dem Markt durchsetzen. Aber man weiß ja nicht, wie sich weiterentwickelt. Und mein Job ist ja zu gucken, wie sich Dinge weiterentwickeln könnte. Und deswegen habe ich das Ding schon. Und das ist schon faszinierend, was es kann. Also falls ihr mal die Chance habt, so ein Ding aufzusetzen und dann im App Store euch What If an Immersive Story runterladen. Und ich habe schon ein paar Bilder davon gesehen. Das ist schon ganz beeindruckend. Ich wollte es nur erzählen, da haben die halt was produziert für die Apple Vision Pro.
Macht das, aber geht bitte nicht mit dem Ding an die Öffentlichkeit, weil das ist wirklich peinlich. Das war wirklich.
Nee, man muss damit nicht durch New York oder sonstige Städte laufen. Genau. Nein.
Ja,
so.
Ja. Du.
Ich bin durch. So, jetzt haben wir eine Stunde geredet, jetzt kommen wir zur eigentlichen Story. Jetzt kommen wir zu What If.
Ja, dann kommen wir.
Quatsch, wir kommen zu X-Men.
Wir kommen auch zu What If von mir aus, ist mir völlig egal. Es kommen ja sogar Personen aus What If hier wieder vor. Ist dir das aufgefallen, lieber Arne?
Du, mir ist das vielleicht aufgefallen, vielleicht auch nicht, aber ich bin ja froh, dass ich dich heute dabei habe.
Ja, genau, denn ich bin immer ansprechbar für Fakten aus dem X-Men-Universe. Erstmal möchte ich euch, liebe Leute, sagen, wenn ihr aus irgendeinem Grund diese 5 Folgen, die wir jetzt besprechen würden, nämlich Folge 6, 7, 8, 9 und 10, wenn ihr noch nicht gesehen habt, sie aber noch gerne sehen möchtet, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir euch in der nächsten halben Stunde ungefähr spoilern werden, denn wir werden diese tatsächlich ja besprechen und ich werde auch erzählen, was drin vorkommt. Also das ist quasi die Definition eines Spoilers, deswegen drücke ich hier an dieser Stelle mal aus Spoiler Alert. Ich würde sagen, Arne, wir fangen sofort an dieser Stelle an. Ich hoffe, ich habe mit meiner Laberei dir genug Zeit gegeben, damit du mal kurz einen Schluck trinken konntest.
Ja, ich habe auch nachgeschüttet. Ich trinke gerade relativ zügig eine Flasche Wein aus.
Das ist gut. Gut. Ja, so. Trinken ist gut. Man muss immer hydriert bleiben.
Es wird immer lustiger gleich. Ich will ja schon kommen. So, ja. Wir starten. Wir starten rein in Folge 6. Wir haben 5 Folgen schon besprochen in 2 Folgen von Einfach Marvel. Wir kommen vom großen Mid-Season-Final, ja, dem Genosha-Massaker, wo wir miterleben mussten, wie ganz viele Mutanten und Menschen, die sich auf dieser Insel befunden haben, von den Sentinels und überhaupt von ganz vielen ganz bösen Maschinen da irgendwie niedergemetzelt wurden.
Der böse alle Oliver Fans, Trask, der die alle erfunden hat.
Alle Fans waren geschockt, die Spannung war zum Zerbersten hoch und jetzt geht es wie weiter, das werden wir herausfinden. Ist die Folge 6 ein würdiger Weiterdreh? Gar ein Beleg vielleicht dafür, dass X-Men 97, wir erinnern uns, Rouge, die Rogue. Diese Dreiecksbeziehungen, Rogue, die diese Dreiecksbeziehungen, stör mich nicht, die diese Dreiecksbeziehungen hatte, ja, ist es vielleicht, und wir werden jetzt noch weitere Dinge erleben, sind wir vielleicht in der größten Soap-Opera der MCU-Geschichte? Wir kommen zu Folge 6, Life Death Part 2, auf Deutsch Leben und Tod Teil 2. Chase Conley führt Regie, Charlie Feldman hat das Buch geschrieben, die Folgenlänge sind effektiv 30 Minuten. Und ja, zusammengefasst, es gibt eine große, überraschende Überraschung. Andi, haben wir hier vielleicht gerade eine fesselnde Geschichte gesehen, die die Zuschauer aus den Tiefen des Weltraums in das Innere des Verstandes einer Göttin führte und mit zahlreichen Easter Eggs fesselte? Ich bin gespannt, was wir nach dieser Folge sagen werden. Andi, jetzt bist erstmal du dran. Inhaltsangabe.
Vielen Dank, das wirst du nachher noch sagen müssen. Und ich frage mich, ob du meinst, dass es eine fesselnde Geschichte ist, weil wir irgendwann ja erfahren, dass Magneto nur gefesselt ist. Aber es ist egal. Wir gehen jetzt mal weiter und ich erzähle etwas.
Hast du auch Wein getrunken?
Nein, ich bin einfach so. Life Death Part 2. Und tatsächlich gehen wir rein in die Kree-Shi'ar-Kriegswirren. So. Und wir denken, Moment mal, die Kree? Ja, ihr kennt noch die Kree aus dem Marvel Cinematic Universe, ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Und wen sehen wir? Ronan den Müllsack. Wuhu, er ist wieder da. naja, gut, egal. Das ist alles irgendwie nur Hintergrund, weil diese Kriegswirren nehmen eine persönliche Wendung als Lilandra Neramani. Ja, so heißt sie wirklich. Sie ist quasi die Nick Fury des Shi'ar-Imperiums, könnte man sagen. Ihre Verlobung mit Professor Xavier verkündet.
Er lebt.
Er lebt. Und er ist jung. Und irgendwie sitzt er nicht im Rollstuhl. So. Ja, also Lilandra Neramani gibt ihre Verlobung mit Professor Xavier bekannt. Und ihre Schwester Deathbird, die ist Kree-Kommandantin mit einem Faible für Dramatik, die kann die Vorstellung, dass ihre Schwester einen Terraner heiratet, gar nicht ertragen. Übrigens finde ich es sehr verwirrend, dass die Schwester von Lilandra Neramani Deathbird heißt und in der anderen Storyline ein Deathbird vorkommt.
Ja, das ist sehr verwirrend. Der heißt aber eben nicht Deathbird.
Der heißt nicht Advisory. Deathbird, genau. Das hat mich sehr verwirrt. Naja, genau. Also, Deathbird fordert Xavier hier raus, mittels des Ritus von M'Dashar all seine Erinnerungen an die Erde zu löschen, um seine Loyalität zu beweisen. Xavier sagt aber nö. Und deswegen kommt es zum Kampf zwischen der königlichen Garde und Deathbird, bis Xavier alle auf die Astralebene zieht, um ihnen eine Lektion in Koexistenz zu erteilen. Denn irgendwann fällt ihm ein, Moment mal, ich habe ja diese Kraft, mit der ich einfach der Lehrer von allen werde. So, ja. Als Xavier dann von Gambits tragischem Tod erfährt, bricht er die Verlobung ab und bittet um Rückkehr zur Erde. Da gehen wir übrigens mal hin in Arizona. Da sind ja Storm und Forge immer noch unterwegs. Forge ist ja dieser Technik-Tüftler, ne? Und der aber im Endeffekt ja so eine düstere Vergangenheit hat, muss man sagen. Und die suchen nach einem seltenen Kaktus, um Forge von einem Gift zu heilen, das er von Adversary erhalten hat, also diesem Deathbird in dieser Geschichte. Ja, Leute, ich fand's auch verwirrend. Storm findet den Kaktus in einer Höhle, wird aber da wieder von Adversary in die Enge getrieben und in einem Akt mutiger Selbstüberwindung besiegt sie ihre Ängste und ihre Kräfte kehren zurück, mit denen sie Adversary final bezwingen kann. Dann kehren sie zurück und kurz nach ihrer Rückkehr erfahren Storm und Forge vom Massaker in Genosha, hinter dem sich Mr. Sinister als Drahtzieher herausstellt. Ein Schurke, der mit seinen, ich möchte sagen, sinistren Machenschaften locker an Loki heranreicht. Immer mal eine These. These rausgehauen. So. Ja, das war's.
Hast du nicht da schon? Ich fange von, ich roll das Feld von hinten aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Folge 6. Sehr schön zusammengefasst. Ich habe noch gleich ein paar Hintergrunddetails.
Ja.
Und Easter Eggs. Fangen wir einfach hinten an. War dir da schon klar, dass Sinister nicht der einzige Bösewicht sein wird?
Ich habe irgendwann ein bisschen die Kontrolle verloren, wer alles Bösewicht war, weil Oliver Trask war ja vorher auch schon Bösewicht und hatte die Sentinels entwickelt und dann wurde er zwischendurch besiegt, dann aber wieder doch nicht, dann war Mr. Sinister am Start und am Ende kommen ja noch ein paar andere Bösewichter und dann erfahren
wir... Bishop haben wir auch noch, ne?
Genau, also es ist ganz crazy, es sind sehr, sehr viele Bösewichter. Ja, ich habe irgendwann die Kontrolle verloren, allgemein, ja.
Okay, genau, was war, also ich muss diese Frage stellen, auch wenn ich weiß, dass wir beide da relativ unemotional darauf reagieren werden. Was hast du gefühlt, als du in Folge 6 festgestellt hast, schau einer an, Xavier, der ist gar nicht tot.
Ja, also du sprichst es an. Ich hatte wieder das Gefühl, oh, das ist bestimmt jetzt krass der Reveal für die Zielgruppe dieser Serie. Für mich halt nicht, weil Charles Xavier löst in mir relativ wenig Gefühle aus. Er war aber ja auch schon im Marvel Cinematic Universe, in diesem unsäglichen Multiverse of Madness Film, wo er aber auch dann gestorben ist, glaube ich. Ich glaube, der ist schon sehr, sehr häufig gestorben, ne? In verschiedensten Emanationen irgendwie und verschiedensten.
Ja, Wanda hat ihm ja quasi den Kopf umgedreht.
Ja. Also,
dem armen Patrick Stewart.
Ich weiß auch nicht, wie es in Logan ausgegangen ist, weil ich den Film nicht gesehen habe, obwohl ich sehr, sehr viel Gutes darüber gehört habe. Also, Charles Xavier ist zurück, ja. Ich habe auch dann irgendwie sofort gedacht, wird er vielleicht irgendwie von Patrick Stewart gesprochen oder dann eben im Deutschen von den Sprechern von Patrick Stewart. War nicht der Fall. Er war ja auch eine jüngere Version von Charles Xavier, zumindest eine aktivere Version auch, ja.
Also die Hintergrundstory ist ja, die wird ja so ein bisschen, wobei, nee, du musst es, also das, ich musste es auch nachlesen und musste mir, ich habe mir dann noch ein bisschen was angeschaut da, einmal was ich bei Disney Plus gefunden habe, aber ich gehe dann immer zurück auf die Zusammenfassung, diesen Recap, den man auch bei YouTube, glaube ich, sehen kann. Also der ist, wie gesagt, in der letzten Folge der Originalserie eben verstorben. Mhm. Und eben, das ist jetzt der große Aha-Effekt, was man halt dann wahrscheinlich schneller zusammenbringen, weil ich habe auch erstmal so ein paar Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe, ach, das ist wirklich Charles Xavier.
Ja.
So. Weil die natürlich dieses Shire Imperium, diese Göttin, Lyandra, Deathbird, dann auch diese Kampftruppe rund um Deathbird, das sind alles Charaktere, manche von denen jetzt nicht so wichtige Charaktere, die A in den Comics vorkommen, aber die eben auch schon in der Originalserie aufgetaucht sind.
Ja,
es gibt wohl eine sehr bekannte Episode, die Phoenix-Saga der Originalserie, und da sind die halt alle drin. Das heißt, dann hat man auch jetzt wieder so, ach so, das. Aber das ist natürlich für die wie uns, ich nenne uns jetzt mal Newbies, die diese Originalserie jetzt nicht bis ins Detail kennen, du vielleicht gar nicht.
Mhm.
Ich ein bisschen weniger, mehr als gar nicht, nicht weniger. Ist das halt alles so okay, das ist alles neu. Und das ist halt, wir werden es jetzt noch ein paar Mal haben, dass wir eben diese Diskrepanz haben zwischen denen, die halt, du hast es gesagt, Millennial-Phänomen, wow, das geht weiter, es wird weiter erzählt, diese Welt wird noch größer, weil man halt irgendwie jede Folge auswendig kennt aus den 90er Jahren. Ja. Und denen wie wir, die sich anschauen, diese Figuren irgendwie kennen aus bestimmten Kontexten, aber eben nicht so detailliert aus der Serie. Und dann wird man da reingeschossen in diese Welt, wo wahrscheinlich die es kennen, sagen, geil, ich hab's gewusst. Und ich stehe davor und denke mir erstmal zwei Minuten, ach, das ist jetzt wirklich Xavier.
Ja, also ich finde, man kann jetzt hier in drei Arten darauf reagieren, wie diese Serie hier vorgeht, finde ich. Die erste Art ist, so wie wir es jetzt die ganze Zeit machen, okay, für uns als Newbies wirkt das alles nicht so, aber das ist bestimmt krasser Reveal für die Leute, die irgendwie diese alte Serie gesehen haben. Und dann ist es natürlich auch gut gemacht und du bist auch im Feeling der alten Serie weiterhin mit dieser Art und Weise der Animation und auch der Art und Weise des Sounddesigns und dann zwischendurch auch immer so Sprüche, keine Ahnung, ich glaube in dieser Folge war es, als der Spruch gefallen ist, dass wir ja immer noch dieses Problem mit dem Ozonloch haben, Spoiler. Wir haben viele Umweltprobleme, aber das Ozonloch gehört nicht mehr dazu. So, das ist kein großes Problem mehr. Ja, genau. Aber das ist irgendwie dann ganz schön, wenn man irgendwie dieses Feeling der alten Serie auffällt. Und dann kann man so darauf reagieren, wie wir das sagen. Das ist bestimmt voll geil für die Fans der alten Serie. Für uns ist es ein bisschen schwierig so. Man kann auf eine zweite Art reagieren und sagen, naja, man muss sich halt als jemand, der die alte Serie nicht gesehen hat, muss man sich halt einarbeiten und man muss das jetzt alles machen. Und ich schalte diesen Podcast aus, wenn ihr das nicht endlich tut, ihr Vollidioten. So, das ist die zweite Art und Weise. Und die dritte Art und Weise ist das andere Spektrum. Da muss man dann sagen, was will Marvel eigentlich hier? Also wollen die jetzt wirklich eine Serie machen für Millennials, die in den 90ern irgendwann schon mal eine Serie gesehen haben, auf, keine Ahnung, Nickelodeon oder sowas? Oder wollen die hier irgendwie noch neue Leute abholen? Das sind so die drei Arten, wie man darauf reagieren kann. Ich möchte weiterhin immer dafür plädieren, das ist eine Serie, die eine Zielgruppe hat und diese Zielgruppe feiert diese Serie, weil sie offensichtlich deren Nerv trifft. Und dann ist es auch vollkommen okay, dass sie genauso ist.
Weil sie die Geschichten weitererzählt.
Ja, genau.
Also das, wenn man sich die ganzen Sachen so ein bisschen eben diese Recap-Sachen anschaut, wenn man die Sachen liest, es werden halt alles, diese Welt, die aufgebaut wurde in diesem, in dieser Animationsserie über 5 Staffeln, 5 waren es, glaube ich, wird halt einfach wirklich weitergedreht, immer weitergedreht und jetzt mit den moderneren Mitteln, auch vom Storytelling, ein bisschen upgedatet in der Animationszeichnung, Sprache.
Ja, wenig, ne?
Ja, aber ein bisschen moderner sieht schon aus wie damals, allein schon, weil es High Definition oder 4K ist, keine Ahnung. Aber es ist ja so ein bisschen moderner gemacht. Aber ja, es wird einfach, die Welt wird immer größer und ist, man nimmt viele Storylines auf und gibt denen mehr Tiefe, aber man muss es halt kennen. Und wenn man es nicht kennt, schlägt es nicht sofort durch.
Nee, genau. Und man hat dann auch irgendwie Schwierigkeiten, dabei zu bleiben. Das ist so, ja.
Ja.
Aber das Problem liegt bei mir und nicht bei denen, möchte ich jetzt nochmal so sagen, ja.
Du bist gerade ein bisschen, das ist noch ganz spannend, du bist gerade etwas schnell über diese Astralebene, wo er den Leuten da wo er quasi den Hohen Rat und die Königin und Deathbird und alle da vom Shire Imperium versucht noch ein bisschen zu lehren, was das mit der Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt und nicht der eine über den anderen irgendwie was ist. Und das Spannende ist ja, dass er da, und das ist wirklich spannend, ein Verweis hat auf ein Gedicht, The White Man's Burden von Kipling. Das ist ein ganz berühmtes Gedicht, so in diesen wie dieser Imperialismus-Verweis da eingebaut wurde in diese Storyline. Was ja so eine grundsätzliche Geschichte von den X-Men ja immer ist. Ne? Also dieses Gedicht, The White Man's Burden, ist von diesem Kipling geschrieben worden unter dem Eindruck der Eroberung der Amerikaner, der Philippinen und anderer ehemaliger spanischer Kolonien. Und es geht halt im Endeffekt um eine Metapher für diese Erfahrungen real marginalisierter Gemeinschaften, unterdrückter Gemeinschaften. Und das ist so ein bisschen, das kommt jetzt auch noch ein paar Mal, es werden immer wieder Namen oder Verweise gedroppt, die halt Bezüge haben zu historischen, realen Ereignissen, die irgendwas mit Unterdrückung, mit Gräueltaten zu tun haben oder eben auch Verweise, wie man sie ja heute in der realen Welt ja auch sieht. Wir müssen ja nur in den Konfliktherd, in den Nahen Osten gucken oder anderswo und wo irgendwelche Menschen böse Dinge tun. Und das ist etwas, was ich jetzt schon sagen kann, was ich immer ziemlich stark finde, wie diese Serie damit spielt, Querverweise zu realen Ereignissen herzustellen. Ja.
Ja. Die für mich allerdings, und ich muss das überhaupt nicht in seiner Qualität schmälern, aber die gehen für mich natürlich ein bisschen unter, weil du mit so vielen Zeugs bombardiert wirst, dass du im Prinzip kennen müsstest, wenn du die alte Serie gesehen hast, ich aber nicht kenne. Und deswegen ist es, finde ich, also für mich ist es ein super anstrengendes Seherlebnis. Das kann ich nicht anders sagen.
Dieses, ja, verstehe ich, weil es ist einfach auch, ich weiß gar nicht, es ist, also wie du sagst, es ist sehr viele Querverweise auch eben in die und Cameos und Rückblicke eigentlich auf das, was in der Serie schon passiert ist oder eben auch auf die Comicwelt, die weitergeführt wird. Und es ist unfassbar dicht erzählt. Es geht wahnsinnig schnell,
ja,
was da so alles passiert. Wir sind mit Folge 6 quasi damit durch. Ich würde immer sagen, warte mal mit Folge 7 weiter und dann frage ich dich, mit welcher Stimmung du in die letzten 3 Folgen gegangen bist. Aber machen wir erstmal in Folge 7 weiter. Bright Eyes, hinters Licht geführt. Ich habe hier mal eine kurze Zusammenfassung. Eine immer komplexere und fesselnde Geschichte. Ich zitiere von verschiedenen Portalen. Ausgereifte Handlungselemente, die die Stränge der Originalserie weiterführen. Zahlreiche weitere Easter Eggs und Comic-Adaptionen. Das Fanherz explodiert. Andi, bei dir auch?
Nee, Regie. Ich hab ja das Fanherz nicht, das ist das Problem. Aber ja, erzähl noch kurz, wer die Regie gemacht hat.
Regie, der andere, oder ich weiß gar nicht, die, der? Amy Yonemura und Buch Charlie Feldman und J.B. Ballard. Und das Ganze jetzt mit 31 Minuten, Andi. Was ist passiert in Folge 7?
Ja, die Episode beginnt mit so einer bewegenden Trauerfeier für Gambit. Rogue, unsere energieabsorbierende Rebellin, lässt ihrer Wut freien Lauf und sucht fieberhaft nach Guy Rick und Bolivar Trask, weil der hat ja die Sentinels erfunden und die Sentinels haben halt Gambit und natürlich auch Magneto getötet. Ja. Und sie findet Informationen bei niemand geringerem als Thaddeus Ross und Captain America. So. Übrigens gesprochen von ihren SprecherInnen aus What If. Genau. Von denen bekommt sie Informationen, dann findet sie Guy Rick in Mexiko und absorbiert seine Erinnerungen. Und Guy Rick wird später dann in der Nacht von einem mysteriösen Mann ermordet, der mit Mr. Sinister sinistre Pläne schmiedet. Währenddessen helfen andere X-Men bei den Aufräumarbeiten in Genosha. Trask kontaktiert sie und teilt mit, dass er sich in Madripoor befindet. Die X-Men machen sie auf den Weg, Rogue eingeschlossen. Roberto und Jubilee besuchen Robertos Mutter. Die erfährt, dass ihr Sohn ein Mutant ist und sagt, hey, das ist ja super, dass du ein Mutant bist. Bitte erzähl's keinem. Okay, Mama. Gut. Die ist nämlich irgendwie Politikerin oder irgendwie sowas. Habe ich nicht ganz mitbekommen, aber sie ist auf jeden Fall, hatte irgendwie eine hohe gesellschaftliche Stellung und macht so Empfänge und sowas.
Wichtig.
Genau.
Ja, wichtig.
In Madripoor entdecken die X-Men, dass Sinister und eine geheimnisvolle Organisation namens OZT ein hochentwickeltes Sentinel-Programm aufgebaut haben. Rogue stößt Trask in den Tod, ohne zu wissen, dass dies eine Programmierung aktiviert, die ihn in einen menschlichen Sentinel-Hybrid verwandelt. So. Cable, unser zeitreisender Krieger, taucht auf, besiegt Trask und offenbart, dass Sinister mit einer noch größeren Bedrohung zusammenarbeitet. Oh, eine noch größere Bedrohung. Diese Bedrohung ist Bastion. Der Sinister verrät, dass Xavier im Weltraum lebt und dass Magneto, der beim Angriff auf Genosha vermeintlich starb, in Wahrheit Bastions Gefangener ist. Du-du-dum.
Du-dum. Spannend. Überhaupt, bevor wir... Mein Hund dreht gerade durch. Ich weiß nicht, ob man ihn hört.
Das ist, du, ich kann das verstehen. Also, ne? Draußen ist komisches Wetter. Ich würde als Hund auch durchdrehen, glaube ich.
Mein Hund dreht vollkommen durch.
Ich finde, wir ertragen das. Sag nochmal gerade, wie heißt dein Hund?
Jackie.
Also, viel Liebe für Jackie. Ne? Schickt Herzen in den Chat. Oh, wir haben keinen Chat. Schickt Herzen in die Kommentare für Jackie. Ja.
Bevor wir auf ein paar Details eingehen, wobei wir dann relativ schnell zu den finalen Folgen gehen werden, aber was ich ganz spannend fand an dieser Serie und weil du gerade ja auch nochmal gesagt hast, Rogue, wie hieß er nochmal?
Wen meinst du? Bolivar Trask in den Tod gestürzt hat?
Ja. Genau. Und wie sie ja quasi.
Ich würde fast sogar sagen, Rogue geht Rogue.
Genau, das wollte ich sagen. Also, sie deckt ja im Endeffekt die ganzen Hintergründe eigentlich auf. Weil am Ende bringt sie ja quasi alle dazu. Oder sie bringt die Puzzlesteine zueinander. Aber sie ist ja angetrieben, und das haben wir so häufig im MCU auch noch nicht gesehen, von Rache. Und. Dass sie zum Beispiel, ne,
das bei den Villains haben wir das relativ häufig gesehen, ne? Aber nicht bei unseren Protagonisten.
Ja, aber nicht bei den Heldinnen und Helden. Mhm. Und sie als ja eigentlich vermeintliche Heldin, als Part der X-Men, angetrieben eben von Verlust. Klar, sie denkt zu diesem Zeitpunkt, dass beide aus dem Love Triangle gestorben sind, auch wenn wir ja später wissen, das trifft nicht auf beide zu. Aber ja, aus Rache, sowas, dass sie eben auch da dem einen die quasi das Gehirn aussaugt und dem anderen jetzt da runterstößt und so und damit natürlich unbewusst dann die Story weiter vorantreibt. Aber das ist ganz spannend. Das ist eine neue Facette, die wir so von den Heldinnen und Helden nicht kennen im MCU.
Ist Rogue vielleicht die Wanda Maximoff der X-Men?
Wobei, du hast recht, wir haben ja die Wanda im Film auch gesehen, da war sie auch angetrieben von Rache. Das habe ich hier so schön die ganze Zeit erzählt und ja, gut.
Ja, aber trotzdem, also wir haben es in diesem Kosmos jetzt im Prinzip so eine kleine Parallelität und ich finde, das kann man schon mal erwähnen. Ja. Mhm.
So, für die Fanherzen. Ne? Fanherzen sind höher geschlagen, zum Beispiel bei der Beerdigung von Gambit, weil die sich erinnern, die Serie gesehen haben in den 90er Jahren, da sind zum Beispiel Pierre Belladonna und sein Bruder Bobby Labeau. Das war so die Crew aus der Diebesgilde in der Gambit Bar. Also okay. Für alle, die Originalserie gesehen haben. Du hast es gesagt, wir sehen einige aus dem MCU-Kosmos, Ross, Captain America. Wir werden ja noch weitere sehen. Spannend ja hier schon, wie dieses angespannte Verhältnis zwischen den X-Men und Avengers dargestellt wird, was auch in den Comics immer eine große Rolle gespielt hat. Und was vielleicht jetzt auch in den weiteren Filmen dann, in den Realfilmen eine größere Rolle spielen wird, weil die halt unterschiedlich agieren. Ne? Die Mutanten kritisieren halt häufig, dass die Avengers schon eher so eine militaristische Angehensweise haben. Mhm. So.
Naja gut, aber wenn es zum Kampf kommt, dann kann Gambit schon mal sagen, Gambit Smash. Was Gambit? Nein, das war gar nicht Gambit. Ne?
Nee, das war nicht Gambit, das war der Gestaltenwandler, Moment, Morph.
Morph Smash. Morph Smash, genau, Morph Smash. Ja, ja. Stimmt, Gambit war der Tod, das ist Quatsch. Ja.
Ja. Ja, so, und dann wird ja auch enthüllt in dieser Episode, dass hinter Sinister noch ein wesentlich größerer, böserer, erschreckenderer, aus den Comics bekannter Bösewicht ist, Bastion.
Bastion.
Ja, aber ich wollte jetzt das ein bisschen aufpimpen.
Aber warum?
Weiß ich nicht.
Das ist Bastion. Bastion wie Bastion Schweinsteiger quasi. Also Bastion. So.
Ja, wir kommen zu den finalen drei Folgen.
Ja.
Oder, okay, jetzt hast du zwei Folgen gesehen. Ich weiß, du hast du erst die ersten beiden Folgen, also 6 und 7 gesehen hast und dass du dann eine Pause gemacht und dann hast du 8, 9, 10 gesehen. Genau. Als du 6, 7 gesehen hast, wie sehr warst du into it und hast dich gefreut? Du hast mir zwischenzeitlich eine, sagen wir mal, Nachricht geschickt, in der du mir, glaube ich, mitteilen wolltest, so, mein Gott.
Ja, aber mein Gott, nicht wegen der Qualität. Und das ist ein Unterschied. Und ich finde, das ist, ich hatte auch schon im MCJ,
Wer kennt es nicht?
Das berühmte MCJ. Ich hatte im MCU auch schon mal irgendwie das Gefühl, was gucke ich mir da an? So zum Beispiel bei Ant-Man, so Quantumania, ne? Oder bei Multiverse of Madness. Da habe ich irgendwie so gedacht, komm, warum kann das nicht endlich vorbei sein? Das ist so fürchterlich schlecht. Und das war das hier nicht. Aber meine Guckerfahrung, das habe ich ja eben schon nach dieser ersten von uns besprochenen Folge gesagt, meine Guckerfahrung war einfach unfassbar anstrengend, weil ich versucht habe, dran zu bleiben. Aber das ist so, bei meinen ersten Vorlesungen, ne, bei meinen ersten Vorlesungen der Philosophie in Köln, so erstes Semester, ne, da habe ich da drin gesessen und habe in einer unglaublichen Geschwindigkeit unglaublich kluge Gedanken vorgeworfen bekommen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, das sind so tolle Gedanken. Und ich verstehe nichts. So. Und habe dann irgendwann aus, keine Ahnung, einfach weil ich irgendwie dabei bleiben wollte, weil ich irgendwie irgendwas mitnehmen wollte, habe ich dann einfach mitgeschrieben, so, keine Ahnung, Kommentare mitgeschrieben oder sowas. Die habe ich auch nie mehr angeguckt oder so, aber um da irgendwie dabei zu bleiben. Und ungefähr so war für mich die Guckerfahrung hier bei X-Men 97, weil ich irgendwie bei allen möglichen, okay, wer ist das? Okay, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Warum ist der böse? Warum ist der gut? Es
sind sehr viele Menschen, die da auftreten.
Es kommen so unfassbar viele Menschen und das hat wirklich nicht geholfen, dass wir jetzt auch zwischen der 5. Folge und der 6. Folge wirklich sehr, sehr lange Pause gemacht haben, weil ich war auch komplett raus. Und klar, ich kenne so ein paar Leute aus den ersten X-Men-Filmen, aber die spielten ja quasi keine Rolle mehr. Die waren ja alle wieder weg. Ja, okay, da laufen noch irgendwie, hier Cyclops läuft noch ein bisschen rum, aber der spielt ja auch keine große Rolle, ehrlich gesagt. Also Gott sei Dank, weil er ist ja unfassbar unsympathisch. Aber irgendwie, also ich hatte,
es war. Er fängt sich ein bisschen. Bei Nathan Cable fängt er sich hinten raus ein bisschen.
Es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengend. Und das ist keine Qualitätsaussage, sondern einfach nur eine Aussage, dass ich persönlich in meiner Rezeptionshaltung wirklich Probleme hatte, dem zu folgen und dabei zu bleiben. Ja.
Kommen wir zum großen dreiteiligen Finale. Tolerance is Extinction.
Das war ein,
was denn?
Das war ein Zwischending zwischen Sagen und Singen. Finale.
Aber man merkt ein paar Gläser Wein. Toleranz ist Auslöschung, Teil 1 bis 3, Folge 8, 9 und 10. Ich möchte mit einem Zitat der von mir sehr geliebten Seite Collider anfangen.
Ja.
Und ich nehme das mal einfach so raus, wie es da stand. Wir nähern uns dem Ende der ersten Staffel Und mit jeder Folge werden die Fans aufgeregter und angespannter. Man merkt, dass da ein neutraler Autor geschrieben hat. Was diese einzelnen atemberaubenden Episoden noch bringen werden. Die von Bo DeMaio für Disney Plus produzierte Marvel-Zeichentrickserie über die Heldentaten des legendären Teams hat die Zuschauer mit den letzten Episoden
Sirene ist bei uns, nicht bei euch.
Richtig. In Erstaunen versetzt, da die Tragödie von Genosha und ihre Folgen noch mehr von Marvels komplexer Welt auf dem Bildschirm zum Leben erweckt haben. Es greift die besten Teile dieser bahnbrechenden Serie auf und führt gleichzeitig neue Aspekte dieses großen Universums ein, die selbst die eingefleischtesten Fans noch nie gesehen haben. Was das dann heißt, für die es noch nie gesehen haben, andere Sache. Es ist eine fesselnde Darstellung von hunderten von Jahren Comicgeschichte, die stetig auf ein sicherlich bombastisches Finale hinführt. Und das kann sehr, sehr verwirrend werden.
Mhm. Ja, danke für diese Ankündigung. Es kann sehr, sehr verwirrend werden.
Also, wir bewegen uns jetzt auf die letzten drei Folgen. Du wirst gleich diese letzten drei Folgen zusammenhängend uns erzählen und dann werden wir über ein paar Sachen noch sprechen. Die beiden Regisseure, die wir die ganze Zeit hatte, Chase Conley und Amy Jonamura, haben eben das inszeniert. Bo DeMaio hat sich natürlich nicht nehmen lassen, überwiegend dann auch an diesen letzten drei Folgen mitzuschreiben. Einmal war auch, glaube ich, oder zweimal Anthony Saletti oder Siliti dabei und die Folgen haben eine Länge zwischen 28 Minuten und die finale Folge, wirklich Folge 10, hat sogar 40 Minuten effektive Folgenlänge. Alles in allem, wenn man das als eine große Serie oder eine große Folge bewerten würde, dann sind wir bei Kinofilmlänge. Das merkt man, finde ich auch. Aber jetzt bist du dran. Erzähl mal, was ist denn da in Folge 8, 9 und 10 alles so passiert?
Ja, also in diesen letzten drei Episoden von X-Men 97, Titel Tolerance is Extinction, erleben wir ein sehr, sehr dramatisches Finale über drei Teile hinweg. Und wir beginnen mit Cable, unserem zeitreisenden Muskelmann mit schweren Waffen. Der offenbart den X-Men, dass Bastion das Massaker in Genosha genutzt hat, um sein Prime-Sentinel-Programm voranzutreiben. Also es geht nicht mehr um die Sentinels, sondern jetzt um die Prime-Sentinels. Und das führt dann, also er kann ja immer in die Zukunft gucken, beziehungsweise war in der Zukunft und erzählt dann einfach, was passiert ist. Das hat zu einem 300-jährigen Krieg und der Versklavung der Mutanten in einer menschlichen Utopie geführt. Ja, nicht Dystopie, sondern Utopie. Für die Menschen, für die Mutanten nicht. Die müssen dann arbeiten. Also im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was Charles Xavier immer wollte und noch mehr das Gegenteil von dem, was Magneto immer wollte. Also, eine zeitliche Anomalie verhinderte aber dann, dass Cable das Massaker stoppen konnte, weil die wird natürlich sofort der Vorwurf gemacht, ey, warum hast du nichts getan irgendwie, so, ne, gerade von Rogue. Bastion enthüllt Xaviers Aufenthaltsort im Shire-Imperium, was zu Antimutanten-Protesten vor der X-Menschen führt. Also reisen Cyclops, Jean und Cable nach Harmony, Pennsylvania, wo Jean herausfindet, dass Bastion als Mutant geboren wurde, nachdem sein Vater mit einem techno-organischen Virus infiziert wurde, das von einem Typen namens Nimrod gesendet wurde. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas über Nimrod erfahren, aber ich habe es irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Beast entdeckt, dass hunderte von Menschen ihre Sentinel-Gene aktiviert haben und versucht, die X-Men zu warnen, wird jedoch von Trish Tilby gestoppt, die sich als eine dieser neuen Sentinels offenbart. Während das X-Menschen also niederbrennt, beschützen Wolverine und Nightcrawler die bewusstlose Rogue vor einem Heer von Prime-Sentinels. Nach seiner Freilassung durch Cooper aktiviert Magneto am Nordpol ein massives Magnetfeld, das alle Prime-Sentinels stilllegt. Also im Prinzip ist es ein riesiges EMP. Und nach den Angriffen kehrt Xavier zur Erde zurück und ruft alle X-Men zurück zum Anwesen. Achso, ich muss weitererzählen, ne?
Genau. Ja, wir machen alle genau. Folgen.
Ja. Also zurück auf der Erde trifft Xavier auf Misstrauen. Komisch.
Ich habe auf jeden Fall jetzt schon mehr verstanden, als ich es gesehen habe.
Die X-Men teilen sich. Cyclops Blue Team fliegt zum Asteroiden M, um Magneto zur Rede zu stellen. Der will nämlich einfach die Erde ohne Strom lassen. Also der will dieses EMP nicht mehr abschalten. Und ist wieder voll in seinem Xavier's Koexistenzplan ist scheiße Modus. Also den wir im Prinzip aus X-Men 1 von damals kennen. Rogue und Roberto schließen sich im ihm im Übrigen auch an. Ne? Also Rogue und Roberto sind ab jetzt Team Magneto. So. Storm, unsere Wetterkontrolleurin, und Jeans Gold-Team brechen zu Bastions Versteck auf den Galapagos-Inseln auf. Da kämpfen sie dann erstmal gegen Sinister, unseren Genetiker, ne, den wir früher kennen, also aus den ersten Folgen, und eine Armee von Sentinels. Sinister übernimmt die Kontrolle über Cable und überwältigt dabei Jean, die in ihrer Not eine psychische Nachricht an Cyclops sendet. Und auf dem Asteroiden M wiederum kann Xavier Magnetos Gedanken nicht kontrollieren. Wolverine sticht Magneto nieder, woraufhin dieser beginnt, das Metall aus Wolverines Skelett zu reißen. Genau, und damit geht auch diese zweite Folge zu Ende. Also wir haben wirklich Eskalation an allen Ecken und Enden. Und dann gehen wir in Folge 3. Nachdem Magneto jetzt Wolverine also schwer verletzt hat, übernimmt Xavier die Kontrolle und deaktiviert den EMP. Aber die Zerstörung durch die Prime Sentinels geht weiter. Und wir erfahren nachher auch warum. Im letzten Moment erscheint Jean als Phönix, legt Bastion das Halsband an und schaltet damit die Sentinels aus. Die waren nämlich von Bastion mit Technokinese kontrolliert. Sie entzieht Sinister zudem die Kontrolle über Cable. Bastion reißt Marvel-typisch Cables Arm ab. Das ist ja irgendwie so ein Marvel-Ding, dass Arme abgerissen werden. Rüstet sich damit auf und fliegt zum Asteroiden M. Dort konfrontiert ihn dann das Blue-Team, das ist ja immer noch da. Cyclops versucht mit Bastion zu verhandeln, doch dann bombardiert das Militär den Asteroiden und Bastion wird dabei getötet. Die X-Men vereinen ihre Kräfte, um den Absturz des Asteroiden auf die Erde zu verhindern, weil das wahrscheinlich das Ende der Erde gewesen wäre. Magneto sendet den Asteroiden ins All zurück, bevor der dann explodiert, und man nimmt dann an, dass er und die X-Men dabei umkommen. Da hätte diese Folge zu Ende sein können.
Aber nein.
Aber 6 Monate später enthüllt Bishop gegenüber Forge, dass die X-Men in der Zeit gefangen sind. Cyclops und Jean landen im Jahr 3960 nach Christus bei Mother Ascani und einem Kind namens Nathan. Während Rogue, Nightcrawler, Beast, Xavier und Magneto im alten Ägypten des Jahres 3000 vor Christus auf En-Sabanur treffen. Und wie das da weitergeht, erfahren wir in Staffel 2 von X-Men 97.
Hast du die Post-Credits hier nicht gesehen?
Nein.
Na, siehst du?
Die wurde mir nicht angezeigt tatsächlich. Das fand ich sowieso seltsam. Da war teilweise noch 4 Minuten Abspann. Und dann wurde mir aber schon irgendwie so ein kleines Bild gezeigt. Ich soll doch bitte zur nächsten Folge springen. Dann habe ich das bei mehreren Folgen habe ich geguckt, irgendwie aber weitergeklickt. Aber dann kam dann nie mehr was. Bei der letzten Folge habe ich es nicht gemacht. Was kam denn? Entschuldigung, das ist peinlich.
Da kam die Figur, das werde ich gleich ein bisschen erzählen, machen wir gleich. Also es gibt noch eine Post-Credit-Scene, die aber mit der Figur arbeitet, die wir da in Ägypten sehen.
Ah ja, okay.
Aber in der Jetztzeit. Also ich würde so deuten, dass es die, aber ich werde das gleich erzählen. Vielen Dank. Das waren jetzt über knapp zwei Stunden Finale komprimiert zusammengefasst. Da ist eine Menge passiert. Teilweise, ich muss es sagen, damit muss ich auch anfangen, ich habe zwischendrin nicht mehr verstanden, was da passiert ist. Ich muss es dann nochmal schauen, so, weil es einfach, weil mir, wie du es vorhin sagtest, teilweise Hintergrundwissen, glaube ich, fehlte. Und weil wir haben uns manchmal beschwert, dass es zu ausführlich Dinge erzählt werden, dass Dinge bei manchen Filmen oder Serien oder auch zu langsam oder immer zu redundant oder auch eben, dass manchmal Dinge erzählt werden, die nicht weiter erläutert werden. Hier ist es einfach eine unfassbare Dichte, die dieses Autorinnen-Team da an den Start legt, was sie da in kurzer Zeit alles abreißen. Das ist total faszinierend, aber es ist, wenn du es nicht alles kennst und die ganzen Querverweise irgendwie auch zuordnen kannst, für was sie stehen, boah, ich bin da, also bei Folge 9 war ich zwischendrin, ich habe überhaupt nicht mehr kapiert, was da passiert. Und ich habe es auf Deutsch geguckt, ich habe es nicht auf Englisch geguckt.
Kanntest du denn Nimrod?
Nein, ich weiß aber mittlerweile, dass quasi das auch ein Comic-Charakter ist.
Es ist vor allen Dingen Sentinel. Also ein Sentinel, ich glaube, das wird allerdings auch in der Serie gesagt, ist ein Sentinel, der wiederum ein Virus setzt, durch den manche Leute mutieren und dann auch zu so Halb-Sentinels werden irgendwie.
Ja. Also, liebe Leute, ihr könnt uns gerne helfen. Ihr weißt, wir sind ein Community-Podcast. Ihr könnt das alle, euer ganzes Wissen oder auch eure Freude darüber äußern bei uns auf dem Blog.
Ihr könnt uns auch wieder beschimpfen, wenn, also auch das geht.
Oder das. Aber, also ihr seht, wir geben uns sehr Mühe, aber es ist, ja, es ist eine Menge. Es ist eine Menge, was da passiert und es, ja, es lieben die einen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die uns sagen, ja, es reicht, dass ihr uns das erzählt.
Ja.
Wir haben schon bei Folge 1 aufgegeben.
Ja, da gab es wirklich einige, die das gesagt haben, ja.
Fangen wir mal mit Folge 8 an. Eine Sache vielleicht, also ein Easter Egg. Oder kein Easter Egg, es ist mehr so, nochmal zur Geschichte, ja auch von Magneto, was man auch aus den X-Men-Filmen kennt, aus den Comics kennt. Und was ja auch so ein krasser Querverweis in die reale Welt ist. Also die Magnetos Vergangenheit ist ja quasi eine Vergangenheit als Überlebender des Holocausts. Und in dieser Folge 8 gibt es ja eine direkte Referenz von Sinister auf Josef Mengele. Hast du die mitgekriegt?
Ja, ja, klar. Also der ja. Sagt irgendwie, ja, Mengele war eigentlich ein guter Typ, der hat sich aber dann von den Nazis irgendwie instrumentalisieren lassen oder sowas, ne? Ja.
Genau, Mengele, also für alle, die jetzt nicht sofort wissen, ne, Sinnbild oder besser gesagt für abscheulichste medizinische Experimente verantwortlich, die er während des Holocaust an der jüdischen Bevölkerung durchgeführt hat. Und was hier eben als Verweis gilt, einmal reale Welt, aber eben, dass man jetzt eben diese Gräueltaten eigentlich an den X-Men eben auch durchführen oder an den Mutanten durchführen möchte. Und eben bei Magneto, und das, was ja diese Frage aufwirft, wie geht man eben mit sowas um? Magneto, der eben am Ende nur die, nur den einen Weg sieht, alles auszulöschen, so, was möglicherweise Feind sein kann, oder eben Xaviers Weg irgendwie zu vermitteln und immer weiter zu versuchen, irgendwie eine Koexistenz zu schaffen. Aber eben das über diesen Umweg einfach mal eine sehr, sehr, sehr historisch unfassbar schwierige reale Figur dazu droppen, die einfach einen sehr wichtigen, also was heißt sehr wichtigen, einen sehr krassen Part in der ganzen Geschichte rund um die Ermordung der jüdischen Bevölkerung während des Holocaust geführt hat. Und das ist, das finde ich halt so, das droppt da so mittendrin rein und denkst so, Alter, hat er das gerade wirklich gesagt, und macht ja eine Welt auf, ein zieht Parallelen zu realen Ereignissen, die halt einfach von dieser Serie neben all den Easter Eggs, den komischen Elementen, einfach mal so aufgebaut wird da, und irgendwie so, wo du denkst, okay, krass, wow, was da eigentlich noch alles so drin steckt.
Ja, und also gab's dafür Kritik, weil es ist ja so ein bisschen auch relativierend, ne? Also so minimal. Ich weiß aber, ich möchte das jetzt Betroffenen an der Stelle überlassen, da an der Stelle die Kritik auszusprechen. Aber
habe ich nicht gelesen, weiß ich nicht. Ich möchte auch nur eben erstmal, als ich das, also ich habe dann zurückgespult, hat das gerade wirklich gesagt. Mhm. Das war mein erster Gedanke, so. Wow. Und war recht fasziniert, dass er das gesagt hat.
Ja, crazy, ja.
Dann lassen wir die Folge 8, wir gehen einfach mehr aufs Finale zu. Folge 9, ist dir aufgefallen, dass das Intro angepasst wurde?
Nein.
Also man sieht dann Storm und Xavier wieder in Reihen.
Ah ja, okay. X-Men. Ja, okay. Das ergibt ja total Sinn. Ja, gut.
Ja, auch hier Fanherz höher schlagen. Man sieht die Originalkostüme aus den Comics. Also ich kann gar nicht alle Easter Eggs, Leute, und alle Verweise aufführen. Das ist einfach zu viel. Die es wissen, wissen es ja eh. Und die es wissen wollen, lesen es, können es gerne mal im Netz nachlesen. Was ich ganz lustig fand, weil ich mich tatsächlich auch an die Szene erinnert habe, es ist ein lustiger Callback auf einen der X-Men-Filme. Weil im Gespräch mit Cable, da wo in der Folge 9 ne, Cyclops mit Cable da spricht, irgendwie kurz vor dem, wenn sie in den Kampf ziehen, fragt Cyclops ja scherzhaft, ob denn sein Sohn dachte, dass die jetzt alle hier schwarzes Leder tragen würden. Das ist halt eine Anspielung auf die X-Men-Filme, wo sie halt schwarzes Leder tragen aus den 2000ern, aus dem Jahr 2000. Und dort gibt es halt einen ähnlichen Witz, wo wiederum es aber umgedreht wird, ob sie jetzt alle bunte Spandex-Klamotten anziehen. Mhm. Aber eben dann eben schwarzes Leder tragen. Das ist ganz nett. Ja, und dann hast du es ja gesagt, wer es nicht weiß, weiß es spätestens jetzt. Wolverine hat halt irgendwie so einen Metallkörper.
Ja, genau.
Aber mit diesem Adamantium oder so.
Ja. Das zumindest wusste ich noch aus dem ersten X-Men-Film. Ja.
So, Folge 10. Wir hatten es schon in Folge 8, aber jetzt in 10 ist nochmal wesentlich mehr. Ja, wir sehen jetzt gefühlt so alle MCU-Figuren, die es gibt. Also nicht alle, aber sehr viele.
Ja.
Haben alle mal ein Cameo. Irgendwie die Avengers da. Und dann gibt es ja den Höhepunkt der Episode hinten raus mit ganz vielen verschiedenen Easter Eggs zu Ereignissen, die Comic-Fans natürlich kennen, aber eben vielleicht die Nicht-Leser kriegen das so vielleicht irgendwie mit und können dann darauf hoffen, dass sie es überhaupt festgestellt oder merken, dass sie das mitbekommen haben in Staffel 2. Da werden so ein paar Namen gedroppt. Graydon Creed zum Beispiel. Also wir haben ja diesen anderen Präsidenten da gerade und Graydon Creed ist ja, glaube ich, da irgendwie gerade auf dem Weg, die Macht zu übernehmen. Und das ist in den Comics der Anführer der Anti-Mutanten Hassgruppe Friends of Humanity.
Die kennen wir ja schon aus halt von der UN damals, als die über Genosha als Mitglied der UN.
Genau, aber eben, ich glaube, die haben da noch nicht Graydon Creed gehört, aber der wird ja jetzt gedroppt.
Nee, aber die Gruppe haben wir da schon gesehen. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
Und der wird auch von der Inselnation Santo Marco gesprochen, die das zweite Kommen von Magneto predigen. Also es ist eine Nation, die halt hoffen, dass der da zurückkommt und da irgendwie alles regelt. Und dann hast du es ja schon gesagt, da kommt dann der Bishop und erklärt Forge nach dem großen Finale und eben wenn dann dieser Asteroid explodiert ist und die alle weg sind, dass es eben quasi so ist, dass die jetzt irgendwo in der Zeitlinie, es wird ja auch vorher irgendwann droppt, das ist, also wir haben ja ganz viel auch Dr. Strange-Vibes da drin, wo es um den finalen Zeitpunkt geht und das ist ein Moment, der nicht geändert werden kann, Genosha und so. Und jetzt kommt halt raus, da sind halt Jean und Cyclops sind irgendwo in der Zukunft bei Mutter Asgani, die ihre Tochter aus einer anderen Zeitlinie ist, die wiederum den jungen Cable, also Nathan, sich um den kümmert. Wir werden sehen, was das bedeutet, wenn wir in Staffel 2 sind, weil es gibt ja eine Staffel 2. Und auf der anderen Seite sind wir halt mit einigen von den Mutanten im Ägyptischen Reich unterwegs und treffen dort auf Apocalypse. Also Ann Saber nur, der in den Comics eben der allmächtige Apocalypse ist. Und in der Post-Credit-Szene sehen wir eben diesen Apocalypse, wie er eine Spielkarte von Gambit auf Genosha findet, was eine Anspielung auf die klassische Comic-Story sein könnte, in der zum Beispiel dann am Ende Gambit auch als Bösewicht eine Wiederkunft erfahren wird.
Ah, okay, also sehen wir auch das in
mit Staffel Apocalypse. 2.
Okay.
Ja.
Sag doch bitte mal dreimal schnell hintereinander Apocalypse.
Nee, mach ich nicht. Ich trinke eher noch einen Schluck Wein.
Besser ist das. Ich könnte es übrigens auch nicht, muss ich an dieser Stelle sagen.
Ja. So, bevor wir zur Bewertung von all dem kommen, es gibt ein paar offene Fragen.
Mhm.
Wenn jetzt wir in Staffel 2 sind, welche X-Men kommen dazu? Es sind ja gerade sehr viele X-Men auf der Hier- und Jetzt-Zeit der Erde weg, weil sie ja irgendwo verstreut sind auf der Zeitlinie. Dann ist natürlich die Frage, ne, mit was füllt man das Material jetzt auf?
Ja.
Also welche neuen Figuren aus den Comics werden wir dann da sehen? Die Frage ist, wohin ist eigentlich Bastion jetzt im Finale verschwunden? Ist er wirklich tot?
Ja, das weiß man ja an dieser Serie offensichtlich nicht immer so genau, ob die Leute wirklich tot sind.
Ja.
Also der Einzige, der wirklich tot war, war jetzt Gambit eigentlich, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, aber auch da weiß man ja nicht, ne? Wenn jetzt irgendwie das so ein Querverweis schon sein könnte auf eine Storyline, wo Gambit zum Bösewichten wird. Wobei, wir sind ja auf der Zeitstrahl, ne? Da kann ja auch, also wir werden sehen, was passiert. Ja, wie geht's weiter mit den Auswirkungen, das, was da auf der Erde alles passiert ist? Auch bei den normalen Menschen. Und vor allem die Frage, wir haben zwar einige Mutanten jetzt gesehen, aber wir haben zum Beispiel nicht Storm gesehen, nicht Morph, nicht Wolverine. Wo sind die denn?
Na, Wolverine ist krank.
Ja, aber die sind ja auch mit dem Asteroiden geplatzt.
War Wolverine mit oben auf dem Asteroiden oder ist der unten geblieben irgendwie?
Nee, der war oben. Der ist doch oben von
Magneto. Achso, das war ja oben. Ja, genau, stimmt, war
ja
oben.
Ja. Das heißt, wir haben einige von den X-Men gesehen, eben einige in der Zukunft, einige in der Vergangenheit, aber wir haben eben nicht alle gesehen, die da oben waren. Und das sind zum Beispiel Storm, Morph, oder nicht zum Beispiel, das sind Storm, Morph und Wolverine. Und wo sind die wohl? Wo sind die wohl auf der Zeitlinie? Das wissen wir nicht.
Ja, das heißt, wir werden ganz viel Timey-Wimey-Stuff bekommen irgendwie in der zweiten Folge, ne, weil die zweiten Staffel, weil die alle irgendwo in verschiedensten Zeitebenen sind. So. Aber das Gute ist ja, wir haben ja den Weltenbaum Loki, der das alles irgendwie zusammenhält und im Endeffekt werden sie sich darüber finden können.
Das ist doch ein schöner Übergang. Wir kommen zur Bewertung von dem Ganzen. Mhm. Und das verbinden wir mit, du hast jetzt gerade Weltenbaum gesagt, wir haben das auch schon ein paar Mal diskutiert. Gibt es eine Verbindung zwischen dieser Animationsserie und dem großen MCU? Wir hatten da ja auch in unseren Kommentaren schon auf dem Blog, ich habe da auch schon einiges zu gesagt, du auch hier und da, sehr unterschiedliche Meinungen. Es wurde ja auch offiziell gesagt, nein, es gibt keine Verbindung. Ich würde ja immer noch sagen, oh, ich bin mir nicht sicher. Aber ich lasse das jetzt mal bei dir. Andi. Bewertung von dem Ganzen.
Boah, das fällt mir, glaube ich, so schwer wie noch nie bei einem MCU-Projekt. Das muss ich wirklich sagen. Weil ich hier wirklich Qualitäten ohne Ende sehe, aber auch hundertprozentig sehe, dass ich 0,0 Zielgruppe bin. Und deswegen, ich sage ja, man kann das jetzt unter verschiedenen Perspektiven bewerten und diese Perspektiven habe ich eben schon mal aufgeführt. Man kann das jetzt aus der Perspektive bewerten, dass die mich absolut nicht abgeholt haben und auch nicht versucht haben, mich abzuholen. Und dann könnte ich jetzt irgendwie verärgert sein und sagen so, ja, aber ich gucke doch hier im Jahr 2024 eure Serie, dann müsst ihr doch versuchen, mich abzuholen. Und unter diesem Aspekt würde ich sagen, das ist nah an dem Klassenziel verfehlt. So, ne? Also das wäre defizitär. Das würde aber der Serie wiederum nicht gerecht werden, weil die Serie ja dir alles gibt, wenn du dich denn entweder selber reinarbeitest oder eben das ganze Ding schon in den 90ern geguckt hast. Und deswegen tue ich mich super schwer damit. Ich glaube, wenn ich in den 90ern das Ding geguckt hätte, dann würde ich das jetzt ohne Ende abfeiern und dann würde ich die ganzen Referenzen verstehen und dann würde ich wirklich richtig feiern. So. Weil dann die Geschichte, bei der ich immer gedacht habe, oh, es wäre doch geil, wenn die weitererzählt wird, die wird dann weitererzählt und zwar anspruchsvoll und tiefgründig und ja, es gab auch zwei, drei schwächere Folgen, aber die waren jetzt nicht unter den letzten fünf. Ich fand diese letzten fünf Folgen, das war schon alles gut, was da erzählt worden ist. So, wenn ich das denn verstanden hätte. So, aber also es war jetzt nicht so wie, keine Ahnung, gab irgend so eine psychedelische Folge in den ersten fünf Jahren schon wieder vergessen irgendwie. Ich muss im Endeffekt, glaube ich, eine Langweilernote geben, nämlich die Durchschnittsdrei irgendwie. Weil das die Mischung ist aus, ich sehe, dass das gut ist, aber ich bin halt 0,0 Zielgruppe, deswegen war es für mich vor allen Dingen anstrengend. Ja, ja, ich gebe die 3. Ja. So leid es mir tut. Ich weiß, das wird jetzt keiner dieser Perspektiven irgendwie sinnvoll gerecht, aber ich versuche jetzt beide Perspektiven in mir zu vereinen. Ja.
Hast du, glaubst du, das wird irgendeinen Impact haben auf das wider, auf das größere MCU?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, wir hatten ja irgendwann mal diese Überlegung, dass es so einen Strang geben könnte, dass alle möglichen, so Battle Royale-mäßig, alle möglichen Teams gegeneinander antreten und dann im Endeffekt irgendwie sich ein Team durchsetzt und das ist dann das Universum, das uns weitererzählt wird. Und in diesem Zusammenhang könnte es natürlich sein, dass irgendwie die X-Men 97 da auch als Team irgendwie reingeschmissen werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Handlungsstrang hieß. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten glaube ich aber nicht, dass es irgendwie die Realserien tangiert. Zumindest nicht mehr, als es jetzt, keine Ahnung, What If gemacht hat. Und auch What If tangiert es ja quasi gar nicht. Das Flugzeug ist bei uns, nicht bei euch.
Das ist auch völlig irrelevant. Es landet nicht auf eurem Auto oder so.
Ja.
Die, ja, wir hatten das ja schon ein paar Mal. Wir hatten ja auch unterschiedliche Sachen in den Kommentaren dazu. Ja, es gibt Aussagen von Kevin Feige und hier und da, und aber manchmal verquarkst. Manchmal mehr oder weniger deutlich, dass es jetzt dazugehört, dass es irgendwie doch extra ist, diese ganzen Animationsserien. Ich bin da nach wie vor nicht sicher, inwieweit es, also wir werden bestimmt nicht so Roger Rabbit-mäßig eine Mischung aus Animation und Realfilm sehen, ja, wobei ich es ganz lustig fände. Aber ich bin mir trotzdem auch nicht sicher, ob es da nicht gewisse trotzdem Querverweise und Verbindungen gibt. Genauso wie wir jetzt halt auch in dieser Serie so Figuren wie Cap und Ross und Co. sehen. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Tut jetzt nichts zur Sache. Ich bin tatsächlich gespannt auf die Staffel 2. Ich verstehe alles, was du sagst. Ich kann das auch größtenteils nachvollziehen im Sinne von, oder besser gesagt, ich habe es ja selber erlebt. Auch ich habe vieles erstmal nicht ganz sofort gecheckt. Es setzt voraus, dass du das als großes Fangirl oder Fanboy in den 90er Jahren gesehen haben muss, um alles zu verstehen. Im besten Fall hast du auch noch alle X-Men-Comics gelesen. Ich glaube, dann ist es ein wahres Fest. Und wenn du es nicht hast, dann wirst du reingeschmissen und musst damit klarkommen, dass du maximal überfordert bist. Mhm. Ich habe es schon in den vorigen Folgengesprächen gesagt, ich finde es trotzdem sehr stringent erzählt. Dieses Team um Bode Mayo hat sehr, sehr viel richtig gemacht, meines Erachtens. Also unfassbar gutes, stringentes Charakterbuilding und Storytelling. Es ist teilweise too much. Ich finde es krass, wie viel die da in diesen 10 Folgen versucht haben zu erzählen. Und auch teilweise, wo wir manchmal sagen, okay, krass, wir müssen jetzt nicht 5-mal das Gleiche erzählen, damit ich habe es verstanden, und hier denke ich mir manchmal so, erzähl es gleich doch noch 2-mal, dann habe ich es besser verstanden.
Ja, ja, ja.
Und also völlig anderes Extrem, aber diese Stringenz in dem Storytelling, in einer durchgehenden, wirklich bis zum Ende gut durcherzählten Geschichte, wo alles aufeinander aufbaut, das hätte ich mir von mancher Realfilmserie erwünscht. Deswegen, ich bin da bei dir, es ist extrem schwer. Ich würde es eben besser bewerten als du, weil ich da einfach die Leistung dieses Teams in den Vordergrund stelle, die sich unfassbar gut in der Historie von den Comics und in der Historie der Originalanimationsserie auskennen, plus das Verweben mit neuen Gedanken, neuen Weiterentwicklung der Charaktere. Deswegen sage ich mal eine 2, auch wenn das persönlich bei mir häufig auch verwirrend war, dem allen zu folgen. So.
Ja. Naja, gut, aber ich finde, dann sind wir ja eigentlich, also ich weiß, dass unsere Seherfahrungen nicht 2 und 3 waren. So. Und ich finde, dass wir das dann ganz gut gelöst haben, gerade diese Bewertung. Und jetzt bin ich aber total gespannt, was denn die Leute da draußen für Bewertungen rausschicken. Ihr könnt das natürlich jederzeit bei Instagram tun, wenn ihr da gerade aktiv seid, und uns da nochmal ein paar Nachrichten schicken. Das ist immer ganz schön, irgendwie zwischendurch mal eine Nachricht zu lesen. Hat allerdings dann weniger Chancen, in den Podcast zu kommen, in den meisten Fällen, muss ich sagen, ne? Weil diese Nachrichten werden dann von uns gelesen und dann oft auch beantwortet, irgendwie mit einer Reaktion oder mit einer kurzen Like oder sowas. Und ich freue mich darüber, aber wir vergessen sie dann auch wieder ein bisschen, wenn wir das Feedback vorbereiten zumindest, ne? Und da habt ihr mehr Chancen, wenn ihr wirklich auf discoverypanel.de, genau. Da könnt ihr auch hinschreiben. Aber ansonsten auf einfachmarvel.de in die Kommentare.
Das wäre sehr lustig, wenn ihr jetzt einfach mal das Discovery-Panel fluten würdet mit Marvel-Kommentaren und einfach Marvel mit Star Trek-Kommentaren.
Ja, genau. kann man auch machen, genau.
Herausforderung.
Aber auch da ist vielleicht die Chance nicht so groß, dass ihr im Nachhinein hier im Feedback landet. Das ist am größten, wenn ihr es sich auf einfachmarvel.de hier unter diesem Post für diese Folge schreibt. Und ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt, was ihr jetzt im Endeffekt von dieser Serie gehalten habt. Ich weiß, dass einige Leute sehr unseren Podcast erwartet haben. Mich haben Leute angeschrieben, könnt ihr nicht endlich diesen Podcast veröffentlichen? Ich will endlich wissen, was da passiert ist. So. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr jetzt im Endeffekt dazu sagt und wo euer Herz hängt, an welcher Stelle. So. Genau. Arne, möchtest du noch etwas loswerden?
Ja, mein Herz hängt jetzt am Bett.
Ja, sehr gut. Meines auch. Und vielleicht noch ein bisschen an der zweiten Halbzeit, die wir jetzt gleich hier Portugal spielt. Ja. Liebe Leute, macht es gut. Schwing der Hut. Tschüss.
Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.